Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ist es doch auch für Väter diskriminierend, zu sagen, du, das Kind gehört zur Mutter, heißt doch auch, das Kind gehört nicht zum Vater.
Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Miriam Trunk. Miriam hat das gemacht, was man gemeinhin eine ganz schön steile Karriere nennt. Sie ist eine der jüngsten Führungskräfte Deutschlands. Sie ist, Achtung, ich versuche es richtig auszusprechen, Cross-Media Officer und Chief Sustainability and Diversity Officer von RTL. Puh. Und im Podcast erklären wir euch auch gleich, was das genau ist. Sie hat aber nicht nur Erfolg, sondern sie spricht auch über Erfolg. Und vor allen Dingen auch darüber, warum es keine Chancengleichheit gibt, wenn es darum geht, in Positionen relevanter Mitbestimmung zu gelangen. Wir sprechen über alte weiße Männer, die durchaus auch ganz schön jung oder auch weiblich sein können. Wir sprechen über die weibliche Angst vor dem Scheitern und den weiblichen Mangel an Ehrgeiz. Zwischendurch habe ich ein paar Stammtischparolen rausgeblökt, sowas wie, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, einfach weil ich selbst oft damit konfrontiert werde und dann viel zu selten weiß, wie ich darauf antworten soll. Mit Miriam spreche ich über die Dinge, die sie gerne gewusst hätte, bevor sie Karriere gemacht hat und bevor sie das gleichnamige Buch geschrieben hat. Wir haben lange und ausführlich und intensiv gesprochen. Und leider fiel mir erst nach ungefähr 20 Minuten auf, dass ich vergessen hatte, die Aufnahmetaste zu drücken. So viel zu meiner Führungskompetenz. Wir haben dann einfach nochmal von vorne angefangen. Sowas nenne ich echte Frauensolidarität. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse und viel Vergnügen.
Also liebe Hörerinnen, mir alten Technikfreak ist gerade aufgefallen, dass die ersten 10 Minuten, würde ich sagen, des Gesprächs nicht aufgenommen sind. Also nochmal von Anfang an, herzlich willkommen, liebe Miriam. Wir haben uns schon so wunderbar warm geredet. Und du hast mir erklärt, was du bist, nämlich Cross-Media Officer und Chief Sustainability and Diversity Officer von RTL. Genau. Und jetzt kann ich es ja, weil du es mir schon erklärt hast, kann ich es ja jetzt mal selber versuchen.
Okay.
Schulstunde. Sustainability ist Nachhaltigkeit.
Genau.
Diversity ist, wo sind die ganzen Frauen, homosexuellen, behinderten Menschen geblieben, wenn wir auf die Führungsetage schauen.
Und wie schaffen wir es, dass sich alle so entwickeln können, wie sie wollen?
Ja. Und Cross-Media ist, dass du versuchst, die unterschiedlichen Bereiche, die RTL so unter sich hat, von Runa und Ja und bestimmten Fernsehsendungen, Podcast, dass du versuchst, die zu verbinden. Habe ich das
genau, fein
gesagt?
Ja, super.
Ja.
Und auch weniger kompliziert, als ich das gesagt habe.
Und jetzt komme ich nochmal mit meiner unheimlich überraschenden ersten Frage. Und du tust bitte so, als hättest du sie nie gehört.
Sehr gerne.
Sag mal, Miriam, du sollst ja unheimlich schwierig, emotional und nervig sein.
Ja, mein Ruf ist mir vorausgeeilt. Ja.
Wie kommst du zu diesem Ruf?
Es ist so, dass du als Frau hast du gewisse Stereotype, zum einen in dir selbst über andere Frauen, aber...
Du hältst dich selber auch für nervig, oder was?
Gelegentlich, ja. Gelegentlich denke ich mir so, was machst du hier gerade? Hör auf zu reden. Aber das Thema ist, dass wir alle haben Gender-Stereotype in uns. Wie sind Frauen, wie sind Männer? Männer weinen nicht, Frauen, Mädchen sind lieb, wenn sie leise sind und so weiter. Und der Moment, wo du bei diesen Stereotypen aneckst, ist der Moment, wo man sagt, ah, Die ist aber schwierig.
Wann ist dir das zum ersten Mal passiert? Erinnerst du das?
Ich weiß das, dass ich in der Schule immer sehr laut war und dass mir das sehr unangenehm war. Das war mein größter Wunsch in der Schule, war, dass ich nicht so laut bin. Weil das für mich, wenn jemand gesagt hat, die ist so laut, das war für mich ganz schlimm. Und dann hatte ich immer versucht, dass ich nicht laut bin. Und ich hatte so eine Referenzgruppe, das war mein Mitschüler Markus. An den hat sich niemand, also ganz, ganz netter Mensch, aber der ist nie aufgefallen. Und so in der letzten Stunde vor den Ferien waren die Lehrer immer noch, wie heißt der da vorne? Und bei mir wussten sie immer nach 3 Minuten den Namen. Und ich weiß noch, dass ich immer gedacht habe, oh, wieso bin ich nicht wie der Markus, dass keiner was von mir mitkriegt.
Das wolltest du gerne.
Ja, weil ich das als sowas, also das war jetzt als Kind, ne? Aber als sowas, als so einen Makel empfunden habe, so auffällig zu sein.
Laute Mädchen, ja.
Und es war auch natürlich jetzt nicht laut im Sinne von, dass ich jetzt immer reingerufen hätte, aber dass die Leute, die haben mich einfach mitgekriegt.
Ja.
Und das, ich weiß das noch, dass ich das als wahnsinnigen Makel so empfunden
habe.
Ja.
Interessant. Und als du deine Karriere begonnen hast, gab es da auch Situationen, wo du dachtest, ah, okay, da, das ist jetzt wieder soweit, jetzt gelte ich wieder, als bin ich zu laut? Oder?
Ja, oder also ich hatte zum Beispiel öfter die Situation, gerade so in den ersten Jahren, dass Leute halt automatisch denken, du bist irgendwie die Assistentin oder du bist die Praktikantin oder
ja.
So. Und ich hatte das auf einem Kongress, da habe ich einen Vortrag gehalten und kam da zu spät und bin dann so reingestolpert und habe gesagt, Mensch, mein Namensschild. Und dann hat die Frau gesagt, nee, Sie dürfen leider nicht rein, Sie sind ja bestimmt die Assistentin vom Herrn Müller, sage ich mal. Und ich so, nee, aber es ist das Erste, woran man denkt bei einer jungen Frau, ne? Und dann ist die Stimmung so gefroren und du hast so gesehen, wie sie sich so denkt, so, oh Gott, what a bitch, so eine Art. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, nee, ich gebe jetzt mal Kontra, weil dann überlegt sie vielleicht beim nächsten Mal zweimal, ob sie das automatisch denkt.
Jetzt geht unser Gespräch einen ganz anderen Weg, als es hatte, bevor ich merkte, dass wir nicht aufgenommen haben. Aber diese Annahme, die junge Frau ist die Assistentin, oder du hast eine andere Begebenheit geschildert, wo ihr zu viert...
Das war ein ganz normaler Termin mit meinem Kollegen und dann hatten wir einen Künstler und seinen Manager und so einen Autor. Und ich war die einzige Frau und ich habe das gar nicht gemerkt bis zu dem Moment, wo wir da wirklich am Tisch saßen und die haben alle über Fußball geredet und ich konnte eigentlich mitreden, weil ich gar nichts zum Thema beizutragen hatte.
Ja.
Und dann sagte irgendwann der eine, sagte, oh, ich hätte gerne einen Kaffee und schaut mich an. Und dann habe ich gecheckt, dass der quasi gedacht hat, okay, junge Frau, sagt nichts, lächelt nicht, bestimmt hier die Praktikantin oder die sich hier irgendwie Feelgood-Managerin. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, so, oh, da gibt es irgendwie eine Verbindung. Und dieses semantische Netz, also ich habe mich da in meinem Psychologiestudium erinnert, dass du, wenn du einen Spatz siehst, viel schneller sagst, das ist ein Vogel, als wenn du einen Strauß siehst, weil der Spatz ist dem Prototyp eines Vogels im Gehirn näher. Das ist ja wie so ein Netz mit so Knotenpunkten.
Ja, ja, ja.
Und genauso, wenn ich jetzt sage CEO und du siehst einen Mann, das ist viel schneller die Connection. Und wenn ich dir jetzt eine junge Frau zeige, dann ist die Connection zur Assistentin oder Praktikantin halt näher.
Kaffee holen.
Genau.
Lustigerweise sagten die anderen anwesenden Männer dann ja auch, oh, ich hätte auch gerne
Kaffee. Genau. Nee, ich habe dann gesagt, ich hätte auch gerne einen. Weil das war in dem Moment, war auch
sehr
seltsam,
cool,
dass ich das hingekriegt habe. Aber weil ich einfach auch so dachte, so, ernsthaft jetzt? Ne? Und in dem Fall war ich sogar die, die das Budget verwaltet hat. Also am Ende wollte der sogar noch was von mir.
Aber genau, ich wollte jetzt fragen, Sie denken, du holst Kaffee. Die Frau am Empfang denkt, du bist die Assistentin. Ich werde im Laufe dieses Gesprächs ein paar Mal Sachen sagen, die doof klingen.
Ja, gerne.
Weil ich diese Haltung aber einmal einnehmen möchte, weil ich ihr selber so oft begegne und manchmal so hilflos bin.
Ja.
Wie sollte sie denn was anderes denken? Weil ihre private Statistik als auch das, was um uns herum passiert, ist ja genau so. Der Typ hat die Macht und die Frau holt den Kaffee.
Genau.
Das ist ja noch nicht mal diskriminierend, sondern höchstwahrscheinlich.
Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich ja sage, wir dürfen nicht in so ein Gegeneinander kommen, sondern es ist ein Prozess, den wir da als Gesellschaft durchmachen. Und es geht mir darum zu sagen, wir brauchen neue Role Models, sowohl in die Richtung, dass zum Beispiel Bundeskanzlerin finde ich ganz schön, als jemand sagte, kann eigentlich ein Mann auch Bundeskanzlerin werden. Ne, das, wo ich so denke, welche Wirkung so Role Models haben.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite auch, dass du, wenn du an den Spielplatz kommst, halt da auch Väter sitzen. Und dass du auch siehst, ah, okay, Care-Arbeit, das ist wohl nicht eine Frauensache. Also es geht darum, wir müssen als Gesellschaft durch einen Prozess und wir brauchen Geduld mit uns selbst, denn wir sind ja seit, also diese Rollenverteilung hat ja vor 5.000 bis 10.000 Jahren angefangen. Mhm. Diese Verteilung in Männer machen die Arbeit, für die es Geld gibt und Frauen machen die Arbeit, für die es kein Geld gibt. Ja. So kann man das ja vereinfacht sagen. Und erst seit den späten 70ern dürfen Frauen ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten. Also wir sind erst ein Wimpernschlag der Geschichte dabei, überhaupt darüber zu diskutieren. Dass wir uns da noch nicht umgestellt haben, glaube ich, da brauchen wir auch ein bisschen Nachsicht
mit uns. Deswegen meine ich, also eben auch Nachsicht mit denen, die uns mit Vorurteilen begegnen, die uns Kaffee holen schicken, so blöd das ist. Und letztlich entspricht es der statistischen Wahrscheinlichkeit.
Genau, so ist es. Und mir fällt das auch auf. Neulich das hat mir eine Freundin erzählt, war im Restaurant und hat irgendwie gefragt, ob in irgendeiner Nachspeise Alkohol ist. Und die Frau hat gesagt, nee. Und dann sagte sie, ja, können Sie denn Ihren Chef nochmal fragen? Und dann sagte die Frau, ich bin der Chef, das ist mein Angestellter. Und ne, dass man automatisch denkt, wenn eine Frau und ein Mann, und gerade junge Frau, ältere Mann, ist nochmal zusätzlich, denkt man automatisch, er ist der Chef, sie ist die Mitarbeiterin. Mhm. Aber wie du sagst, weil wir die Welt, wir beobachten und so sehen wir halt, wie die Welt sich ordnet.
Schön wäre, wenn man erstmal gar nichts denken würde und alles für möglich halten würde. Das ist aber natürlich noch ein langer Weg. Und du hast in deinem Buch dieses wunderbare Beispiel gebracht von den roten und blauen Kugeln. Du bist eine der wenigen roten Kugeln. Bitte beschreib mir das nochmal, jetzt auch gerne zum zweiten Mal, dass alle mithören können und ich es noch besser verstehe, weil ich es bildlich sehr einleuchtend fand.
Ja, ich habe versucht, diese Diskussion weg von den Einzelfällen und weg von so einer emotional, fast schon ideologisch aufgeladenen Debatte hin zu einer ganz einfachen mathematischen Fragestellung zu bringen. Und die ist, wenn wir davon ausgehen, dass Intelligenz, Ambition, da all diese Dinge normal verteilt sind, unabhängig davon, wer welches Geschlecht hat, sexuelle Orientierung und so weiter, dann sagen wir haben jetzt eine Urne, da ist die Hälfte rot und die Hälfte blau, vereinfacht gesagt. Wenn wir es nur auf Gender schauen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn du genau viele Kugeln drin hast, oder das haben wir nach dem Uni-Abschluss, dass du halt mit der Wahrscheinlichkeit von 50-50 eine rote oder eine blaue ziehst.
Und
wenn du,
oder Frau.
Ja. Genau. Mhm. Und wenn du die rote ziehst und nicht zurücklegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die blaue mehr, weil du ja mehr blaue drin hast und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, wir starten 50-50. Und hinten raus, und das war zum Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, so in der Corona-Zeit, waren das 13 zu 87 in den Vorständen, also 13% Frauen und 87% Männer. Andersrum aber Altersarmut, ein Drittel der Frauen, Opfer von Gewalt im Laufe ihres Lebens, ein Drittel der Frauen und so weiter. Und dann dachte ich, okay, diese Wahrscheinlichkeiten, das muss alles irgendwie zusammenhängen und gleichzeitig, das passt nicht zur mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Und dann dachte ich, okay, da muss irgendwas zwischengeschaltet sein. Und dann kam ich eben auf das Thema Rollenbilder, dann kam ich auf das Thema unbewusste Vorurteile, die wir in uns tragen, Vorbilder, die wir haben, Netzwerke, Machtstrukturen und auch Sprache. Und das sind ja so die vier großen Kapitel des Buches: Sprache, Tradition, Netzwerk und Macht, die uns quasi davon abhalten, dass wir wirklich so eine stochastische Wahrscheinlichkeit am Ende sehen.
Und ich hätte gedacht, dass die Antwort viel simpler und trotzdem sehr gewichtig ist, nämlich die Gebärmutter ist an allem schuld.
Genau. Die wird gerne auch genutzt, diese Antwort, weil sie natürlich so auf der Hand liegt. Und es stimmt auch zum großen Teil, dass das Thema Mutterschaft ist der Endgegner in jeder Karriere, weil wir immer noch sehen, dass den Großteil der Care-Arbeit in Deutschland die Frauen leisten. Männer gehen viel seltener in Elternzeit und wenn, dann gehen 2/3 nur für diese 2 Monate langen Urlaub in Elternzeit. Also wir sehen diese ungleiche Verteilung von Care-Arbeit. Bin ich wieder dabei, Frauen haben ja immer gearbeitet, sie haben halt nur die Arbeit gemacht, für die es kein Geld gab. Mhm. Und das ist leider dann das Muster, dass wir wieder zurückverfallen.
Du sagst ja, dass die Vorbereitung auf das Rausfliegen der roten Kugeln der Frauen oder das Runterfallen von der Karriereleiter viel früher beginnt. 5 Jahre früher eigentlich beim Werden der Karriere. Was passiert denn da genau? Also es reicht nicht nur, du musst noch nicht mal Mutter werden, um eine schlechte Karriere zu machen als Frau.
Die gute Nachricht.
Ja. Da sind wir alle gleich.
Genau. Genau. Ja, da, ich glaube, es geht sogar noch früher los, weil diese Rollenbilder, was du als Frau kannst und auch was du als erstrebenswert findest, geht schon viel früher los. Also wir sehen ja auch, dass Männer und Frauen in unterschiedliche Berufsbilder streben. Das hat wieder mit Vorbildern zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, was wir lernen. Also wir haben, ich habe eine Studie ja auch zitiert, dass Mädchen lernen, dass Mädchen schlecht in Mathe sind und dann automatisch schlechter sind. Während in einer anderen Klasse, wo Mädchen wirklich gezielt gelernt haben, ja, natürlich ist Mathe ein Mädchenfach, hast du eine ganz andere Entwicklung gesehen. Und auch Sprache, das fand ich eine ganz tolle Studie, in einem Teil der Klasse haben Mädchen von Ingenieurinnen und Ingenieuren und Astronautinnen und Astronauten gelernt und im anderen von Ingenieuren und Astronauten, also so habe es auch ich gelernt, ne? Klar, generisches, ja, Maskulinum. Klar. Und dann wurden die Kinder alle gefragt, was willst du werden? Und in der Klasse, wo beides verwendet wurde, da haben die Jungs auch gesagt, ich will Friseur werden, und die Mädchen haben gesagt, ich will Ingenieurin werden, weil das war halt einfach einer, ja, von vielen Berufen. Und in der anderen Klasse haben Mädchen gesagt, nee, also Ingenieur, das ist ein Beruf für Männer. Und das finde ich ganz spannend, weil da sind wir beim Thema Gender Pay Gap, was ja auch nicht so einfach ist, dass Frauen einfach schlechter verhandeln, so einfach ist es nicht, sondern auch, dass Frauen in andere Berufsfelder gehen als Männer. Und deswegen, es beginnt eigentlich, mal ganz platt gesagt, am Tag der Geburt. Am Tag, wo wir die Augen aufmachen und schauen, wie die Welt sich
ordnet. Und du denkst, ach, das, der Mann ist der Arzt und ja, die Frau, genau, daneben ist bestimmt ist so. Die Schwester.
Genau, und das erzählen ja auch Ärztinnen, dass sie, eine gute Freundin von mir sagt, kommt der Herr Doktor auch noch? Und dann sagt sie, ich bin der Herr Doktor. Aber ich das lernen wir halt.
Ja, ja.
Ja, und andersrum auch, ich war neulich auf dem Geburtstag von einem Kind von einer Freundin, der ist 2 Jahre alt. Und dann hat er mir sein Feuerwehr Auto-Shirt gezeigt und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, da fehlen die Feuerwehrmänner. Habe ich gesagt, na und die Frauen? Und sagt er, nee, die sind daheim, die müssen ja kochen. Mit 2 Jahren hat er das gesagt. Also du beobachtest halt, wie die Welt ist. Bei Rot, ja, gehen, ja, bei Rot stehen, bei Grün gehen. Also das sind halt Dinge, die sind halt so normal.
Warum ändern sie sich denn dann überhaupt? Du hast geschrieben, in 132 Jahren, so lange wird es dauern, bis Frauen die gleichen Gehälter, Chancen und Rechte wie Männer haben werden, bis sie vielleicht dann auch in einem Feuerwehrauto auf einem T-Shirt sitzen.
Genau.
Ist ja eigentlich relativ bald, wenn man überlegt, wie viel Zehntausende Jahre das ganz an. Also du meintest die Zahl, glaube ich, als Schock, aber ich dachte, Mensch.
Ja, das macht Sinn.
Das ist ja gar nicht so lange mehr hin.
Ja, und ich empfinde das auch als entlastend, dass das nach meiner Zeit ist. Also eine Zeit lang hat mich das so ein bisschen gestresst, weil ich dachte, oh, ich würde das so gerne noch erleben. Und jetzt denke ich so, nee. Wird eben.
So lange hast du ja auch noch viel zu tun, sonst gibt es ja gar keine Diversity-Managerin mehr.
Genau, eben, eben.
Und da ist dein Beruf abgeschafft.
Genau, genau, dann müsste ich mir was Neues überlegen. Ja. Nee, es ist tatsächlich, wie du sagst, ein Prozess. Und ich glaube, wir müssen diesen Prozess angehen aus verschiedenen Gründen. Nummer eins, ganz pragmatisch, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Wenn wir Frauen, das sind 800.000 Arbeitskräfte, wenn wir die weiterhin vom Arbeitsmarkt ausschließen, weil dieses Thema Care-Arbeit ein reines Frauenthema ist, uns fehlen einfach Leute. Also wir brauchen einfach die Frauen und die gut ausgebildeten Frauen, um weiterhin als Wirtschaftsstandort funktionieren zu können, Nummer eins. Nummer zwei ist, wir sehen zum Beispiel, Männer leiden ja auch in diesem System, Thema toxische Männlichkeit. Männer haben eine dreifach höhere Suizidrate als Frauen, Alkoholismus stärker betroffen und so weiter. Also zu sagen, dieses Bild vom der Versorger, der mich, der verantwortlich für alles ist, der die Last auf seinen Schultern trägt, vielleicht ist das eins, was für Männer auch nicht mehr angemessen ist. Also ich glaube, als Gesellschaft, und wir haben uns ja schon immer gewandelt, es ist notwendig, dass wir diesen Wandel machen, sowohl, wie gesagt, ganz blank gesagt, aus Sicht von Deutschland als Wirtschaftsstandort, als auch um einfach dieses Thema Chancengleichheit in jeder Hinsicht in Lebenswegen zu verankern.
Okay, ich jetzt hier Stammtisch,
ja.
Wie ich es immer wieder erlebe, und es macht mich immer wieder ratlos. Ich bin nicht gut gewappnet gegen solchen Diskussionen. Also ganz ehrlich, meine Frau, die möchte überhaupt nicht arbeiten.
Genau, das gibt es immer wieder. Und dann sagt man, du, dann ist doch super, wenn sie das nicht muss. Also Chancengleichheit bedeutet ja nicht, Frauen müssen Karriere machen. Und das ist das in dieser Debatte, es kippt immer ins Extreme. Wenn du sagst, ich bin für Frauenrechte, dann sagt man, was hast du denn gegen Männer? Ja, gar nichts. Es heißt doch nicht nur, weil ich für was bin, dass ich gegen was. bin, wenn du die Entscheidung triffst als Frau, dass eine Person 100% daheim bleibt, aus welchen Gründen auch immer, das ist doch, du gehst durch eine Tür. Die Hauptsache ist, dass die Türen offen sind in alle Richtungen. Und das heißt nicht, dass jeder durch jede Tür gehen muss, mal abgesehen davon, dass das gar nicht geht. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dieses Thema Frauen und Karriere, das ist ein Symptom von vielen. Wie gesagt, wenn du dir das Thema Altersarmut anschaust, wenn du dir das Thema Gewalt anschaust und so weiter, es hängt ja alles zusammen. Und das ist dieses Thema auch Intersektionalität zu sagen. Du hast verschiedene Arten der Diskriminierung, die zusammenspielen und arbeiten gehen. Das ist zum Beispiel auch ein sehr weißer Blick auf den Feminismus. Also gerade in USA, schwarze Frauen, das hat Alice Hastas in dem Interview gesagt, für die war der Kampf nicht, dass sie arbeiten gehen dürfen. Da war der Kampf eher zu sagen, ich will mich um meine Kinder kümmern und nicht immer um fremde Kinder.
Ja, ja. Also ich weiß echt nicht, was du hast. Also in meinem Betrieb, da haben wir mindestens so viele Frauen wie Männer. Und dann haben wir auch die Quote. Wir haben auch jetzt echt, musste ich einem Mann absagen, der war viel qualifizierter. Und jetzt habe ich da eine Frau, die nichts kann. Ne? Das ist dann nämlich die andere Seite der Medaille.
Das ist immer das Thema mit der Qualifikation. Und ich frage mich wirklich, wo er ist, der Mann, der qualifizierter als die Frau war und wegen der Quote den Job nicht bekommt.
Habe ich in meinem Betrieb.
Wirklich? Ja. Dann freue ich mich, dann bitte stell ihn vor, weil dieses Argument kommt immer. Und ich denke, es geht doch nicht
darum. Wie kann man das aushebeln?
Naja, ich glaube, also erstens ist es so, natürlich, wir versuchen immer, Jobs sollten nach dem Leistungsprinzip vergeben werden und gerade Top-Jobs, da sind doch ein paar Instanzen zwischengeschaltet. Man geht doch jetzt nicht auf die Straße und sagt, Entschuldigung, möchten Sie gerne in einem Vorstand arbeiten? Also es ist doch auch so, dass Frauen eine gewisse Qualifikation hinlegen müssen. Dass es unfähige Frauen gibt, ja. Unfähigkeit ist genauso normal verteilt wie Intelligenz. Aber auch Frauen müssen scheitern dürfen. Und das finde ich gerade in der politischen Berichterstattung jetzt über Lamprecht, weißt du noch, hier im ersten Quartal, Verteidigungsministerin. Wie oft habe ich gelesen, dass das eine Frau ist? Wo ich mir dachte, Karl Theodor zu Guttenberg war auch ein Mann. Und das wurde nie irgendwo thematisiert. Also ja, es wird sie geben, die Männer, die besser qualifiziert sind und trotzdem hat die Frau den Vorzug bekommen. Es gibt sie aber auch, die Frauen, die besser qualifiziert sind und dann hat der Mann den Vorzug bekommen, weil er irgendwie im richtigen...
Das gibt's ja seit Jahrhunderten, sitzen ja unfähige Männer an sehr wichtigen Stellen. Warum jetzt nicht mal eine unfähige Frau an wichtigen Stellen?
Genau.
Das ist ja letztlich auch nur gerecht und deiner geliebten Stochastik nach auch sehr wahrscheinlich, dass wir ein paar super Deppinnen wie heißt das schon schön? Oh, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben.
Positionenrelevanter Mitbestimmung.
Ach, sag nochmal.
Positionenrelevanter Mitbestimmung. Ja, ich habe das versucht, irgendwie Herrlich, zusammenzufassen, weil das natürlich ein Symptom ist, aber gerade so Parlamentssitze, Vorstandssitze, das ist halt was sehr gut messbar ist. Und deswegen habe ich das so als Symptom genommen.
Aber wir sind doch eigentlich alle längst gleichberechtigt.
Ja. Das ist mein...
weiß ich nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn dann sagen?
Das
ist mir neulich noch bei einem Abendessen passiert. Und dann kam eben so, wir sind doch alle längst gleichberechtigt hier bei uns im Amt. Und dann kommen solche persönlichen Statistiken.
Ja, genau. Das ist das Problem, und die persönlichen Statistiken. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal auf die Zahlen schauen. Und wie gesagt, du siehst...
Die muss ich dann aber auswendig lernen.
Das stimmt.
Dann stotter ich rum und sage, aber... gibt doch Studien. Ja, Studien gibt's ja für alles.
Vielleicht können wir uns so eine Art Factsheet machen, zu sagen, wie viele Väter gehen in Elternzeit, wie viele Mütter, wie viele, was ist der durchschnittliche Verdienst?
Weil die Mütter aber auch für ihre Kinder sorgen wollen. Die wollen nicht arbeiten, die sind froh, wenn sie zu Hause bleiben dürfen.
Genau, weil die Biologie das so will. Das ist immer, und es gibt keinen Beleg dafür. Also das ist das...
Meine Frau möchte zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern.
Dann ist es toll, dass sie das darf. Aber ne, das ist ja immer die Frage, die will. Also ich glaube, ganz viele Frauen wollen das. Also ich finde das toll, wenn du sagst, hey, ich entscheide mich und das geht finanziell und ich habe das mit meinem Mann abgestimmt. Aber wenn ich heute denke, und ich bin ja jetzt seit 7 Jahren berufstätig, wenn ich denke, in meinem Alter hatte mein Vater schon irgendwie 3 Leute zu versorgen, alleine. Ich weiß nicht, wie ich schlafen würde, wenn ich jetzt wüsste, dass Wohl und Wehe von 3 Existenzen, es wurden dann über die Jahre mehr in alle Richtungen, aber das Wohl und Wehe von so vielen Existenzen hängt daran, dass ich funktioniere. Was ist das für Männer auch für eine Last?
Ja.
Und ich mag dieses Gefühl, dass ich sage, du, wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, dann halt nicht. Ne? Und es geht niemand irgendwie zugrunde, nur weil ich entscheide, eine Sinnkrise zu kriegen.
Ja, du hast sowieso leicht reden. Du hast keine Kinder, alle Privilegien, kommst aus einem wohlbehüteten Haus, bist gefördert worden, bist weiß, siehst nett aus.
Dankeschön.
Eigentlich völlig absurd, dass wir hier und du mir was erzählen willst über was bei einer Karriere hinderlich ist. Du hast doch überhaupt keinen Stein im Weg.
Das ist wirklich ein Thema, diese Privilegien. Und ich fand das in dem Buch so wichtig, das einfach auszusprechen, weil ich lese gerade auf Social Media und auf LinkedIn diese ganzen Heldengeschichten von diesen Menschen, die sagen, und dann habe ich das geschaffen. Aber der Fakt ist, die allermeisten Akademikerinnen haben nicht diese Heldengeschichten. Denn es ist, ich glaube, 7-mal so wahrscheinlich, dass du als Kind aus einem Akademikerhaushalt studierst, als aus einem Nicht-Akademikerhaushalt. Das heißt, sich seiner Privilegien bewusst zu werden, ist total wichtig. Und ich sag immer, es ist nicht so, dass ich am meisten an diesen Hürden gescheitert bin. Aber blöd gesagt, wenn ich dran gescheitert wäre, hätte ich keinen Buchvertrag bekommen.
Aber Kinder hast du auch nicht.
Kann doch
kommen. Ich muss das letztes Stammtisch-Argument nochmal raushauen. Tatsächlich ist es natürlich, denke ich, leichter, so eine Karriere aufs Parkett zu legen, wie du es gemacht hast, ohne Kinder. Hast du den Kinderwunsch deiner Karriere angepasst? Also würdest du sagen, du hast genau überlegt, bis dann und dann will ich da und da sein, beruflich, und dann kann ich nachdenken über Kinder? Oder würdest du sagen, dass deine Priorität sowieso eher auf der Erfüllung im Beruf liegt, von deiner Art her, von deiner...
Nee, also ich glaube, das ist ein Altersthema. Also in den 20ern, also in meinen 20ern, war für mich ganz klar höher, schneller, weiter. Aber aus so einer Ungeduld und aus so einer Lust am Gestalten. Also ich hatte, und das habe ich immer noch, einfach total Bock, Sachen hinzukriegen. Und ich durfte dann eine Firma aufbauen, das fand ich toll. Und einen neuen Bereich aufbauen, das fand ich toll. Und einfach ganz viele Leute kennenlernen und viel reisen und bin viel umgezogen. Und ich habe einfach ganz viele neue Impulse bekommen. Und das fand ich toll.
Also dein kleiner Mädchentraum war nicht Haus, Vater, Mutter, Kind?
Nee, ich wollte tatsächlich gerne Sängerin werden. Das habe ich ja auch eine Zeit lang verfolgt und habe da Gesang studiert. Ja. Und habe dann aber gemerkt, ich bin kein Künstler. Also ich bin dafür, mir ist Struktur sehr wichtig. Mhm. Ich bin so jemand, wenn wir uns um 13 Uhr verabreden und du sagst, du bringst einen Kuchen mit, dann finde ich das gut, wenn du um 13 Uhr mit diesem Kuchen da bist. Und das habe ich so in dieser Künstler-Community, in der ich da war, habe ich gemerkt, dass die anderen
nicht
so
waren. Um 16 Uhr.
Ich so, wir hatten doch das jetzt so ausgemacht. Ja. Und dann, ich habe gemerkt, dass ich so diesen Sicherheitsaspekt doch brauche. Und dass es für mich total schwer war, diese Kritik an der Stimme anzunehmen. Also das hat mich total fertig gemacht. Du wirst ja da ganz viel bewertet und musst viel vorsingen. Und da habe ich dann gemerkt, das, glaube ich, wird mich ziemlich fertig machen. Und dann bin ich ja zum Radio gewechselt, was so das nächste Mikrofon dann war. Aber ich glaube, diese Prioritäten, das ist was sich bei mir eher durchs Alter jetzt verschiebt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt irgendwie Anfang 30, bin verheiratet, irgendwie habe eine schöne Wohnung, wo man sagt, da geht eher der Raum auf, um über Kinder nachzudenken. Aber, und das ist jetzt, da wirst du jetzt naiv lächeln, ich hoffe, dass es bei mir kein Entweder-Oder sein wird, wissend, dass es natürlich immer ein Entweder-Oder ist an manchen Punkten, aber dass ich, selbst wenn das Kinderthema sich sozusagen umsetzt in die Realität, auch dann noch ich selber sein kann und der Raum da ist.
Nun hast du ja zum Glück einen Mann, der nicht so karrieregeil ist wie du.
Ja, zum Glück. Ja, das, ich glaube, das habe ich ja auch geschrieben, Augen auf bei der Partnerwahl. Ja. Also ich habe das enorm, einfach, dass ich jemanden gefunden habe, der sagt, ich weiß, wie du bist, dass du wahnsinnig anstrengend bist und nervig und schwierig und dass du dauernd überall dabei sein willst und pushy. Und laut. Und ich finde das super. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das sage ich auch, ich finde das ein ganz großes Glück, dass ich den gefunden habe. Also das war ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, man kann ja auch was für die Männer, die man sich aussucht. Trotzdem fliegen so viele aus der Bahn, so viele Frauen, die ein Kind kriegen. Ja. Und einfach dann, in welche Fallen tappen sie denn? Weil du schreibst in deinem Buch sehr engagiert, Deutschland ist besessen von seinen Müttern. Crazy Obsession mit der Mutterrolle. Der Mythos Mutter. Ist das wirklich nur ein Mythos, der uns dann in diesen, ich will gar nicht sagen Halbzeitfalle treibt, weil, wie soll ich sagen, ist es ein Mythos oder ist es nicht doch eine Sehnsucht und eine Bestimmung, das sage ich mit aller Vorsicht, ja, und ich bitte keinen Shitstorm. Ich, ja, weiß, dass ich mich angreifbar mache. Ich, ja, bin nur selber manchmal ratlos, wenn, ja, ich sehe, wie sich Frauenleben durch Kinder verändern. Und zwar eben doch auch die Leben von Frauen, die vorher gesagt haben, dass sie möglichst wenig Kompromisse in Sachen Karriere machen wollen.
Ich glaube, also wir erstmal zum Mythos Mutter. Das ist ja was, was in Deutschland noch stärker als in anderen Ländern, diese Idee, dass du sozusagen mit dem Eintreten der Mutterrolle vorrangig deine Energie und deine Gedanken um dieses Kind kreisen müssen. Dass das sozusagen Teil davon ist, eine gute Mutter zu sein. Das ist was, was in Deutschland total stark ist. Und das hat auch einen geschichtlichen Hintergrund. Also wir haben gerade in der NS-Zeit, wo ja auch diese germanische Mythologie sehr bemüht wurde, diese Glorifizierung der Mutter als höchste Form einer weiblichen Entwicklung. Das Mutterkreuz, der Muttertag als Feiertag. Auch Hitler hat das ja immer wieder geschrieben, sozusagen. Das ist die höchste Form, die du als Frau in Deutschland erreichen kannst. Und auch im Kaiserreich schon Lehrerinnenzölibat, also dass du dich entscheiden musstest, Arbeit oder heiraten. Also das ist was, das steckt in uns drin, mehr als in allen anderen Ländern. Also wir sehen, dass Deutschland unter den OECD-Ländern wirklich mit auf dem Schlusslicht ist, wenn es darum geht, wie viel Frauen zum Familieneinkommen beitragen. Und das ist was Kulturelles. Und das können wir nur dann aufbrechen, und das ist wirklich meine Überzeugung, wenn die Väter sich emanzipieren und sagen, ey, ich will nicht die zweite Geige sein. Ich will die Hälfte Elternzeit machen. Und zwar nicht für einen Familienurlaub, sondern ich will der sein, der abends ins Bett bringt. Und ich will die primäre Bezugsperson sein. Denn das, bei allem Verständnis dafür, dass das natürlich für Mütter, die weniger verdienen und Teilzeitfalle und so weiter, haben wir alles ausgiebig besprochen, ist es doch auch für Väter diskriminierend, zu sagen, du, das Kind gehört zur Mutter, heißt doch auch, das Kind gehört nicht zum Vater.
Ja, das stimmt. Und die Tatsache, dass wir so viele, in deutlichen Anführungsstrichen, gute Mütter haben, heißt ja andererseits auch, dass wir angeblich viele schlechte Väter haben, die sich nicht kümmern. Das riecht aber nach einer Menge Ärger. Wenn Männer jetzt anfangen, auf ihr Recht zu pochen, genauso viel Kind mitzubekommen wie die Mütter, wie sollten das dann aussehen?
Es ist natürlich auch ein finanzielles Thema, und das sind wir wieder bei Sachen wie Ehegattensplitting und so weiter. Wenn, und deswegen sage ich, es kann nicht erst mit der Geburt des Kindes, weil wenn der Mann schon vorher mehr verdient, dann muss ja schon vorher was passiert sein. Also es ist natürlich die Frage, wie kann man das finanziell abbilden, aber grundsätzlich diese Idee von, dass man das teilt und dass man 50-50 macht, das ist was glaube ich auch einem Männlichkeitsbild zu einer gewissen Evolutionsstufe weiter verhelfen würde, denn Thema toxische Männlichkeit, wir wissen, dass Männer eine Suizidrate haben, die dreimal höher ist, anfälliger für Alkoholismus und so weiter sind. Boris von Hesen hat da ein tolles Buch geschrieben, was Männer kosten, das habe ich auch zitiert. Ja. Und da komme ich immer wieder an diesen Punkt, Männer sterben früher als Frauen. Also bei allem Blick auf, dass Frauen nicht Karriere machen und all die Formen der Diskriminierung, die ich gar nicht kleinreden will, haben Männer was davon, wenn sie sich für eine Weiterentwicklung von Geschlechterstereotypen einsetzen. Das muss man nicht Feminismus nennen, aber Männer haben eigentlich ein Eigeninteresse, statistisch gesehen.
Total. Ich verstehe auch manchmal gar nicht, dass davon gesprochen wird, dass Männer ihre Privilegien aufgeben sollen. Ja. Ich empfinde das nicht als Privileg, so wie du sagst, immer allein verdienend, allein verantwortlich sein zu müssen, so wenig von Aufwachsen der Kinder mitzubekommen. Ich empfinde tatsächlich Frauen durchaus als privilegiert, wenn sie die Möglichkeit haben zu sagen, ich bleibe 3 Jahre zu Hause.
Total.
Dass sie dann Schwierigkeiten haben, wieder in den Job einzusteigen und so, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Ja. Aber diese angeblichen Privilegien finde ich tatsächlich, so wie du es ja auch sagst, ist auch eine Form der Diskriminierung, dass man im Mann immer den Ernährer sieht, den Chefarzt, den CEO.
Genau. Und das ist halt genau das, wo wir, glaube ich, neu definieren müssen, was ist Karriere und was ist Erfüllung. Weil aktuell definieren wir Karriere ja sehr als Geld, also sozusagen mehr Geld, höherer Titel, größere Dienstwagen. Also das sind ja so die alten, in Anführungszeichen, Definitionskriterien von Karriere. Wenn du sagst, Karriere ist, dass ich mich dahin entwickle, dass ich die beste Version meines Selbst sein kann oder das Leben leben kann, das ich will, wozu ja auch eine Vereinbarkeit gehört, dann ist vielleicht Karriere sozusagen als Entwicklung eines Berufs, das zum Privatleben passt, was gar nicht mehr so viel mit dem Titel zu tun hat. Und das, was wir natürlich mit Privilegien meinen, ist diese Sicherheit, die Männer haben, weil natürlich Frauen sich dadurch, dass sie in die Care-Arbeit gehen, und ich sage immer, Frauen haben immer gearbeitet, sie haben nur nicht die Arbeit gemacht, für die es Geld gab, Erwerbsarbeit, das war Männersache, dass wir sagen, wenn Männer auch in diese Bereiche gehen, dass wir dann vielleicht ja auch da einfach Chancengleichheit
haben. Altersarmut für alle.
Altersarmut für alle, genau. Wenn wir alle in Altersarmut sind, vielleicht bewegt sich dann was. Ja, aber natürlich, das meinen wir mit Privilegien, auch diese Sicherheit und die Mitsprache, das Gestalten können.
Ja. Dass sich eben Männer, du schreibst es auch, dass sie sich als Betroffene, Mitbetroffene empfinden, und aber eben auch als Profiteure der Emanzipation.
Genau. Und das ist so schwer in die Köpfe reinzukriegen, weil man immer sagt, nur weil du für Frauen bist, bist du doch nicht gegen Männer. Im Gegenteil, du bist für ein moderneres Gesellschaftsbild, das uns als Wirtschaftsstandort hilft, das uns als Gesellschaft hilft und das uns auch als Familien hilft. Weil ich habe auch für das Buch viel mit meinem Vater geredet und habe so gesagt, so Mensch, wie irre war das, dass du 4 Kinder und Frau und Haus und hier, wenn du schlapp gemacht hättest oder eine Sinnkrise gekriegt hättest oder gesagt hättest, ich will jetzt mal 3 Monate Eat, Pray, Love machen, dann wären wir alle, also dann wäre da Schicht gewesen. Und diese Last zu tragen, das stelle ich mir nicht angenehm vor. Ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen kann, dass man das so macht, aber ich finde nicht, dass das was ist, wo man sagt, so Glückwunsch, das ist aber ein tolles Konzept.
Nee, es ist kein tolles Konzept. Ich empfinde es nicht als Emanzipation, das als Frau dann genauso zu leben zu müssen. Also da wird mir ein bisschen Angst und Bange, weil ich möchte nicht 3 Jahre früher sterben und also sozusagen die Opfer, die Männer bringen im Rahmen des Patriarchats, die möchte ich nicht auch bringen müssen, nur um emanzipiert zu sein. Also, aber das schreibst du auch, dass letztlich nicht eine Anpassung sozusagen der roten Kugeln an die blauen notwendig ist, sondern dass eine komplette Strukturänderung notwendig ist. Dass nicht Frauen arbeiten wie Männer, sondern wir alle neu zusammenfinden.
Genau. Und das ist, glaube ich, die Arbeitswelt neu denken. Das ist ja was aktuell auch in diesem ganzen New Work-Kosmos sehr viel diskutiert wird. Aber eins davon ist eben zu sagen, was ist die Norm in Anführungszeichen. Ich sage immer, die aktuelle Arbeitswelt ist so ein Drucker, in den gehen nur weiße DIN A4 Blätter. Und das sind Männer in der Regel, einfach jetzt, wie gesagt, rein statistisch gesehen. Ja. Und entweder kannst du jetzt versuchen, weißes DIN A4 Blatt zu werden, also dich zurechtschneiden und dich irgendwie einfärben oder was weiß ich. Also dieses typische früher der Hosenanzug und ne. Oder du kannst sagen, nee, ich bin aber vielleicht DIN A5 und vielleicht bin ich orange oder gelb und ich will auch in diesen Drucker rein. Und das ist das Ding, dass ich sage, wir brauchen einen neuen Drucker und nicht Schneidemaschinen, um alle auf eine Größe zu bringen.
Kannst du ganz kurz, wenn möglich, so ein paar Sachen sagen, wie so ein Drucker aussehen könnte. Also was wären Stellschrauben, wo man sagt, da muss es als allererstes mal sich verändern, damit wir in allen Farben und Formen reinpassen in diese Struktur.
Also einfachste Stellschraube, wenn wir sehen, wie viel Teilzeit ausmacht. Also diese Teilzeitfalle ist schon real in Deutschland, weil Frauen mit zwischen 30 und 35 reduzieren und dann einfach aus Beförderungszyklen raus sind und auch aus Führungsrollen oft raus sind, dass wir sagen, Teilzeitführungen, Teilzeitjob-Tandems werden in Unternehmen die Norm. Also Franzi Kühne,
Teilzeit weiter möglich?
Genau. Und vielleicht auch Franzi Kühne zum Beispiel, die ich für das Buch interviewt habe, ist die erste Vorständin in einem Job-Tandem und in Teilzeit. Und du kannst auch sagen, ich mache Teilzeit nicht, weil ich Kinder habe, sondern weil ich einfach sage, in meinem Leben möchte ich nur 70% arbeiten oder 80%, weil ich habe nur so viele Jahre auf diesem Planeten und manche Leute sagen ja auch, ich bin besser durch die 4-Tage-Woche, weil ich fokussierter arbeite. Ja. Also dieses Thema wirklich Arbeitsmodelle überdenken, Jobmodelle, Teilzeit, Jobtandems, das ist so eine Sache, die würde schon mal richtig was bewegen. Und das Thema Bewusstsein schaffen, also diese unconscious bias, diese unbewussten Vorurteile, wie wir sie auch festgestellt haben, ich habe die ja auch, dass man sich da bewusst wird, dass das Teil von Unternehmenskulturen ist und da auch Bewerbungsprozesse verändern, zu sagen, du machst zum Beispiel in Amerika ja schon bei vielen Firmen Usus ohne Foto oder dass du sagst, du lässt dich nicht so davon leiten. und neutrale, transparente Prozesse, weil was passiert immer noch, ist natürlich, dass Netzwerke eine totale Bedeutung haben, was sinnvoll ist, weil du beförderst Leute, die, denen du vertraust, die du gut kennst. Aber wenn wir sagen, okay, man netzwerkt eher unter sich und wir wissen, dass Männernetzwerke, soziale Homophilie heißt das, man findet Leute gut, die so sind wie man selbst. Die Albright-Stiftung hat das den Thomas-Kreislauf genannt, also dass der deutsche CEO, der, der statistisch gesehen am meisten Thomas heißt, einen Jüngeren sieht, in sich selbst irgendwie erkennt und sagt, ich vertraue dir, ich erkenne mich in dir, ich fördere dich. Also, dass wir diese Netzwerke durchbrechen, in Anführungszeichen durchbrechen, weil wir einfach transparentere Strukturen haben.
Wer soll die denn durchbrechen, wenn es in uns menschlich so angelegt ist, dass Thomas sucht Thomas und Maria sucht Maria?
Ja.
Das ist viel verlangt.
Genau, da sind die Personalabteilungen in Unternehmen gefragt. Mhm. Ja. Und vielleicht auch jetzt der Thomas, der von der Albright-Stiftung, sozusagen der symbolische CEO selbst, der sagt, vielleicht ist das aber gar nicht so optimal. Vielleicht fördert es nicht Innovation, es macht uns nicht wettbewerbsfähiger. Vielfalt hat rechts und links überall belegt, viele positive Vorteile auf den Outcome, auf die Performance eines Unternehmens, dass er sagt, vielleicht muss ich da jetzt ein bisschen vor mir selber aufpassen und ich bin ja selbst belastet. Und wie gesagt, wir alle haben diese Vorurteile in uns. Ja, ja. Auch ich habe das Ding, wenn eine Frau und ein Mann in den Raum kommen, dass ich erstmal denke, er ist der Chef. Und ich habe ein Buch darüber geschrieben und trotzdem ertappe ich mich noch dabei.
Ja. Trotzdem, aus Eigennutz und für die Firma ist es sinnvoll, dass Thomas nicht Thomas rekrutiert, sondern auch andere Geschlechter.
Genau. Oder vielleicht auch andere Persönlichkeitstypen.
Ja.
Ne? Also zu sagen, du förderst auch mal die Leiseren oder die Lauteren, je nachdem.
Ja.
Ne? Und gerade für Frauen ist es ohnehin schon statistisch schwieriger, nach oben zu kommen. Aber introvertierte Frauen haben es noch mal schwieriger, weil du quasi gar nicht, du kannst gar nicht anecken, weil du vielleicht auch aus dir selber nicht rauskommst. Also dieses Thema unterschiedliche Persönlichkeitstypen, unabhängig vom Geschlecht, ist ein weiterer Faktor.
Du hast ganz zu Anfang gesagt, dass die roten und blauen Kugeln, Männer und Frauen, um jetzt beim Gender zu bleiben, es gibt sowohl gleich viele, als auch sie sind mit gleich viel Intelligenz, Ambition und so weiter gesegnet. Ja. Trotzdem gibt es Unterschiede. Du sprichst in deinem Buch von dem von der Ehrgeizlücke und auch von der Angst vom Scheitern. Beides ist bei Frauen einerseits weniger ausgeprägt, der Ehrgeiz, und andererseits größer, nämlich die Angst vorm Scheitern. Also wir haben nicht so dieselben, ich will es nicht Startchancen nennen, sondern Bedingungen. Ja. Also da sind Frauen mit ihren Eigenschaften, kommen dann auch leicht bisschen geraten leichter ins Hintertreffen, oder?
Ja, und das hat natürlich auch wieder was mit Sozialisierung zu tun. Gerade diese Angst vorm Scheitern, da finde ich, kommt das Thema Role Models ins Spiel. Also man weiß, wenn eine Frau scheitert, dann ist das richtig hart. Also wie wir schon festgestellt haben, es gibt statistisch gesehen sehr viele unfähige Frauen auf diesem Planeten. Und manche von ihnen schaffen es in Führungspositionen und ehrlich gesagt, dann in dem Fall, wenn es gut läuft, scheitern sie dabei. Und dann bist du aber nicht nur in deiner Position gescheitert oder als Mensch, sondern du bist auch als Frau gescheitert. Ja. Und wir sehen diesen Glass Cliff, heißt das, dass festgestellt wurde bei Unternehmen, die in der Krise sind, dass da wahrscheinlich eine Frau CEO gesetzt wird, damit man dann sagen kann, naja, okay, das war's, hat's nicht geschafft. Also da gibt's verschiedene...
Die setzen gezielt Frauen ein, weil wenn man mit denen scheitert, kann er immer noch was sagen.
Ja, das war eine Frau. Oh. Also das ist so ein bisschen diese Theorie. Ich glaube, es gibt durchaus auch Beispiele, die das widerlegen. Aber ich fand die Theorie ganz spannend, weil du quasi sagst, das Scheitern, oder Sigrid Nikutta hat das gesagt, bei Männern gibt es eine Erfolgserwartung, bei Frauen eine Erwartung an Scheitern. Und auch das Thema, wer war schuld? Also wenn ein Mann scheitert, dann es war irgendwie halt eine Krise und wirtschaftliche Lage schwierig und Auftragssituation schwierig. Und bei einer Frau, die hat es ja nicht hingekriegt. Und das ist diese unterschiedlichen Bewertungskriterien. Und da sind wir wieder beim Thema schwierig und pushy versus durchsetzungsstark und das ist ein Macher. Das ist was natürlich auch junge Frauen schon beobachten. Und ich sag mal so, ich sehe das auch immer mehr, diese unbedingte, ich will das jetzt aber und ich gehe da jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Das ist was, wofür du ja auch Selbstbewusstsein brauchst und Durchhaltevermögen und ein ganz tiefes Gefühl von, ich kann das, ich krieg das hin. Und da haben Frauen einfach es deutlich schwerer, das auch zu halten, Und weil du natürlich noch auf ganz anderen Kriterien bewertet wirst. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, als weibliche CEO auf eine Bühne trittst, dann kommst du nicht nur als CEO des Ladens, sondern ist noch die Frage, wie kurz ist der Rock, wie hoch sind die Schuhe, wie piepsig ist die Stimme. Also das finde ich in der Politik immer so irre. Und nicht nur von anderen Männern, auch von anderen Frauen, diese Bewertungen.
Wo bleibt der Ehrgeiz? Warum sind Frauen weniger ehrgeizig als Männer? Sind sie das wirklich oder schickt sich es sich nur nicht zu sagen?
Es ist, glaube ich, es kommt wieder immer wieder zurück zu diesen Stereotypen, was du lernst. Sei nicht zu fordernd, sei nicht zu, wie sagt man, konfrontativ. Und Ehrgeiz und Konfrontation sind ja durchaus beieinander, weil du manchmal für deine Sachen kämpfen musst. Und ich glaube, und das ist ja das, was Sheryl Sandberg in dem Buch beschrieben hat, die habe ich ja auch da zitiert, dass das durchzuhalten, dass Frauen da ganz oft dann auch aus dem Konflikt rausgehen und sagen, oh, den Stress, muss ich mir das jetzt echt geben.
Ja, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich das Gefühl bekomme, dass das alles so an Prägung liegt und es eigentlich keine typisch weiblichen Eigenschaften gibt, keine typisch weiblichen Führungseigenschaften, was ich aber schon denke.
Ja.
Und ich empfinde die auch als angenehm. Ich finde es nicht angenehm, dass man sich mit denen offenbar nicht so gut durchsetzen kann.
Ich glaube, es gibt weiblich und männlich konnotierte Eigenschaften, die aber durchaus unabhängig vom Geschlecht vorgetragen werden können. Also ich glaube, es gibt Männer, die sehr empathisch sind, die sehr gefühlsbetont sind, die den Menschen sehr ins Zentrum stellen, und andersrum gibt's Frauen, die konfrontativ sind und die sind breitbeinig, so ein schreckliches Wort, aber ne, sozusagen sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel mal jetzt beim Beispiel feministische Außenpolitik, so ein gewisses Menschenbild, was ja dahinter steckt, zu sagen, wen stellst du ins Zentrum einer Politik? Und das ist ja jetzt im Fall der feministischen Außenpolitik zu sagen, die Opfer eines Krieges sind nicht nur die gefallenen Soldaten, sondern das sind auch die Frauen, die Kinder, die traumatisierten Menschen. Und ich glaube, so ein bisschen so einen ganzheitlicheren Blick auf Erfolg, da bin ich auch wieder auf Karriere, zu sagen, ist Erfolg eines Unternehmens zu messen am Umsatz, dass du jedes Jahr mehr hast als im Jahr davor und eine Steigerung? Oder auch jetzt mit Blick Thema Klimakrise und so weiter, hat Erfolg eigentlich andere Parameter? Mhm. Und ich glaube, diese grundsätzlichen Fragen, die stellen ja auch immer mehr Männer. Es ist immer noch so, dass Eigenschaften wie Empathie oder auch Emotionen als positive Eigenschaft Frauen zugeschrieben werden und Männern eher dieser kühle Kopf und diese Klarheit. Ich glaube, es kann auch andersrum laufen, aber konnotiert sind sie natürlich immer noch mit dem Geschlecht.
Wie ist das bei dir? Hast du einen weiblichen Führungsstil?
Ja, ich glaube schon. Ich bin auch wirklich, also ich bin, glaube ich, sehr weiblich in jeder Hinsicht.
Inwiefern?
Ich bin schon sehr, ich habe einen sehr ganzheitlichen Blick auf meine Themen und auch auf meine Teams. Zum Beispiel, dass ich natürlich, ich habe ganz klare KPIs, an denen ich mich orientiere, also Dinge, die gemessen werden, um zu beurteilen, ob meine Bereiche erfolgreich sind oder nicht. Aber für mich ist auch wichtig, haben wir eine gute Kultur im Team? Machen wir was Gutes? Also auch im größeren Sinne. Wir machen ja auch viele, zum Beispiel letzte Woche, große Themenwoche zum Thema Inklusion rund um die Special Olympics. Also hat das nicht nur einen Wert im Sinne von, dass es einen wirtschaftlichen Unternehmenswert schafft, sondern hat das auch einen gesellschaftlichen Wert. Was nicht Aktionismus oder Aktivismus ist, sondern ganz klar zu sagen, machen wir hier gute Inhalte, machen wir hier guten Journalismus. Das ist, glaube ich, was, wo ich einfach sozusagen diesen sehr ganzheitlichen und vielleicht auch sehr emotionalen Blick manchmal drauf habe. Andersrum bin ich sehr, sehr strukturiert, also bis hin zum Thema manchmal kleinlich, sehr klar und ich würde auch sagen sehr entscheidungsstark, wo man vielleicht sagt, das ist eher was Männliches. Also ich glaube, du hast immer von beiden Seiten was, aber ich bin unterm Strich, ich bin auch niemand, der Hosenanzüge groß trägt oder so. Also ich komme da in meinem bunten Kleidchen und tue auch nicht so, als ob es anders wäre.
War das eine Zeit lang anders? Ich erinnere ans Lacoste-Shirt.
Ja, tatsächlich am Anfang versuchst du dich halt anzupassen, weil du natürlich auch noch nicht so viel Selbstbewusstsein hast, dich nicht anzupassen. Weil du sagst, okay, hier tragen alle Hosenanzüge, wenn du da neu reinkommst, dann trägst du dann auch erstmal einen Hosenanzug. Irgendwann, wenn du merkst, okay, vielleicht ist das gar nicht so streng, dann entscheidest du dich bei manchen Sachen, dich weiterhin anzupassen. In einem Konzern, glaube ich, ist man eher angepasst. Aber bei anderen Sachen zu sagen, nee, da bin ich jetzt ich selbst.
War das schwer für dich?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich hatte immer sehr viel Unterstützer, die mir so gesagt haben, ich finde das super. Und das habe ich immer noch. Und ich sage, eigentlich ist für mich ja das Leben so ein bisschen wie DSDS. Also du denkst irgendwie, du kannst was. Und das kann aber sein, dass du dann vor die Jury kommst und die sagen dir, nee, deine Mutter hat dir das gesagt, aber das stimmt gar nicht. Ne? Und was bei mir passiert ist, ist, dass ich in den ersten Berufsjahren dann auch bei Gruner und Jahr und später bei RTL Leute gefunden habe, die für mich so eine DSDS-Jury waren, so, ey, du bist super, komm in den Recall. Ja. Und das habe ich immer noch. Also Leute, die auch sagen, okay, da warst du jetzt mal Panne, aber ich weiß trotzdem, was du kannst.
Ja.
Und das ist total wichtig, diese Mentoren, diese Unterstützer, diese Allies. Und das versuche ich auch für andere zu sein, aber für mich ist das meine ehemaligen Chefs, auch jetzt Kollegen, Chefs, die wirklich sagen, wir unterstützen dich dabei, dass du so bist, wie du bist, weil wir das gut finden. Und das finde ich total wichtig.
Wie dick ist dein Fell? Wie dick war es? Wie dick ist es geworden? Ich habe eine meiner besten Freundinnen, die auch bei Gruner und Jahr arbeitet, musste viele Kündigungsgespräche führen. Und das hat sie wirklich um den Schlaf gebracht und fast krank gemacht.
Ja.
Wie geht dir das? Man erlebt ja nicht nur angenehme Situationen.
Total. Ich glaube, mir hilft es, mir bewusst zu werden, agiere ich als Person oder als Rolle? Also mir hilft das, das manchmal zu trennen, gerade wenn es um Trennungsgespräche geht oder um harte Entscheidungen, zu sagen, ich habe hier eine Rolle zugeschrieben bekommen, ich habe einen Vertrag unterschrieben, in dem ich diese Rolle angenommen habe. Und Ziel dieser Rolle ist es zum Beispiel zu sagen, was ist das Beste fürs Unternehmen? Ist es wahrscheinlich der meisten Rollen in größeren Unternehmen. Und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil es Teil dieser Rolle ist. Das heißt nicht, dass ich Freude daran habe, im Gegenteil. Ja. Aber ganz klar zu sagen, ich mache das nicht als Privatperson, sondern ich mache es, weil Teil dieser Rolle ist zum Beispiel, wenn ich jemanden im Team habe, wo ich merke, das funktioniert nicht, das färbt auf die anderen ab, das bringt die Stimmung ins Ungleichgewicht, dann sage ich, okay, in meiner Rolle als die Verantwortliche für dieses Team muss ich diese Person rausnehmen, weil es für das Team das Beste ist. Und ich habe den Auftrag bekommen, das zu machen. Dickes Fell, ich würde sagen, total tagesformabhängig. Also ich habe manchmal bin ich so, ach Leute, es passt alles. Was für mich manchmal krass ist, ist, dass ich zum Beispiel über LinkedIn und so, wo du ja viel Sichtbarkeit kriegst, wird auch echt viel gelästert. Also auch außerhalb zu sagen, oh, was schreibst du hier wieder und was machst du da wieder? Und das ist was ich manchmal noch als ungerecht empfinde und deswegen geht es mir nahe. Aber sonst versuche ich immer zu trennen, was ist was Privates, was Persönliches und was ist Teil einer Rolle.
Und das gelingt dir?
Mal besser, mal schlechter, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, weil das auch Klarheit gibt. Na, also Emotionen, du kannst ja klar sein und trotzdem fühlen. Du kannst, beziehungsweise andersrum, du kannst ja nicht fühlen. Das hat Judith Williams auch im Buch gesagt, wenn du nichts mehr fühlst, dann bist du tot. Also du fühlst ja immer irgendwas. Aber zu sagen, das ist jetzt nicht meine private Sache hier, sondern das ist Teil einer Aufgabe, die ich bekommen habe.
Ja, andersrum hast du auch geschrieben, dass man sehr genau überlegen soll, wem man es gestattet, dass man sich schlecht fühlt.
Genau. Und ich glaube auch andersrum, man muss sich überlegen, welche Rollen will man. Also ich hatte mal einen Mitarbeiter, der wollte unbedingt Führungsverantwortung, der wollte unbedingt Chef sein von irgendwem. Und dann hat er das bekommen.
Ja,
also ich will einfach nur Chef sein.
Ja, ja.
Und dann hat er das bekommen und er hatte da gar keinen Bock drauf. Weil du die ganze Zeit natürlich, dann hat der irgendwie ein Problem und dann braucht der was und der motzt und der will mehr Geld und der motzt über jemand anderen. Und du bist ja, als Führungskraft ist ja Teil deines Jobs auch einfach Führungskraft zu sein und nicht mehr selber zu schreiben oder nicht mehr selber zu machen. Und er hat das gehasst. Und da habe ich gesagt, die Idee vom Chef sein war besser als dann die Rolle selbst. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder bewusst machen. Auch wenn wir über die Definition von Karriere sprechen.
Wie ist das bei dir? War die Idee besser als deine Chefinnenrolle jetzt oder hat sie das gehalten, was du dir davon versprochen hast?
Ich mag das schon gerne, einfach Verantwortung zu haben und gestalten zu können. Und ich war schon in der Schule immer Vorsitzender von jedem Arbeitskreis und im Studium Ressortleitung beim Studentenradio. Und also ich habe immer, wenn irgendwo war, wer will die Verantwortung übernehmen, war ich immer sofort ich.
Ja.
Weil mir das auch Freude bereitet.
Ja.
Zu sagen, kommt Leute, ich schaue, wie wir es am besten machen und dann gehen wir da lang und wenn es schief geht, halte ich meinen Kopf hin. Also ich habe einfach ganz viel Freude am Gestalten und an der Verantwortung.
Und an der Macht.
Sicherlich auch, was ja Gestalten und Verantwortung auch mit sich bringt.
Sag noch ein paar Worte bitte zum Thema Macht, weil das auch immer so ein zwiespältiges, doch teilweise auch düsteres Wort ist, was man gar nicht so gerne benutzt. Ähnlich wie Ehrgeiz, finde ich.
Ja, ich habe einen guten Freund, der ist Chefredakteur eines großen Wirtschaftsmagazins und der sagte einmal im Spaß zu mir, du bist so einfach berechenbar, du willst einfach nur Macht und Geld. Und dann habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht und wie kannst du sowas sagen? Aber wenn du es mal übersetzt, Macht bedeutet, du willst gestalten, du willst was bewegen können, du willst Verantwortung übernehmen, mit einem Guten wie im Schlechten.
Ja.
Und Geld bedeutet in gewisser Sinne, du hast eine Freiheit, du hast eine Sicherheit. Also wenn du es so übersetzt, habe ich dann gesagt, dann würde ich das unterschreiben. Ich würde niemals sagen, ich will Macht und Geld. Aber dieses Ding zu sagen, ich habe richtig Lust, was ist auch unternehmerisch, ins Risiko zu gehen, mich vorne hinzustellen, mich auch mal abschießen zu lassen für eine schlechte Idee. Daran zu sagen, dass, da habe ich Bock drauf, dass... das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Das finde ich toll. Ich will das auch. Wo kriege ich das her?
Das ist, wenn du möchtest, kannst du mal bei meinem Vater einziehen. Ich glaube, der hat das irgendwie mitgegeben.
Der hat es dir mitgegeben.
Der hat das extrem. Ja. Also, ja.
Ich glaube, mein Vater hat auch versucht, mir das mitzugeben.
Ja, es ist aber, finde ich, auch völlig okay, wenn man das nicht hat. Also zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat sich selbstständig gemacht als so Freelancer, Ghostwriter. Und das lief so gut. Dann habe ich gesagt, jetzt stell doch jemand ein und dann machst du da eine Agentur draus. Du hast gesagt, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ach, lustig. Du gleich irgendwie im Sinne von Vergrößerung, Wachstum,
machen Geschäft drauf. Genau, ich gleich dann nächstes Jahr mehr und du machst dir hier einen Businessplan und dann schaust du, ob du noch jemanden mit reinnimmst. Und er war so, nee, da muss ich mich ja um den kümmern.
Und, das ist überhaupt nicht sein
gar nicht.
Anliegen.
Und das, finde ich, muss auch erlaubt
sein. Ja, klar.
Ja.
Auch als Mann.
Auch als Mann, vor allem dann. Ja.
Welche Statussymbole sind dir wichtig und welche sind wirklich wichtig? Also wo du sagen willst, da ist tatsächlich was da. Ich weiß nicht, ob man noch mit einem großen Auto oder einem Fahrer vorfahren sollte, wenn man Eindruck schinden will. Was gibt es noch an wirklich sinnvollen Statussymbolen?
Also mir persönlich ist wichtig, Freiheit entscheiden zu können, was ich wo mache. Also heute früh war ich mit einer ehemaligen Kollegin frühstücken, die meinte, musstest du jetzt mit irgendjemand abstimmen, dass du heute nach Hamburg kommst? Habe ich gesagt, nee. Und das finde ich aber toll, dass ich jetzt, wenn ich morgen entscheide, ist es wichtig für mich nach München zu fahren, dann fahre ich nach München.
Ja.
Und diese Freiheit und auch das Vertrauen einer Organisation jetzt in meinem Fall oder eines Unternehmens in dich, das ist was ich total genieße und das ist für mich eine Art von Status. Was ich selber als Statussymbol gemerkt habe, was keins ist, ist eine Assistenz. Also ich habe am Anfang meiner Laufbahn als Führungskraft gesagt, boah, diese Vorzimmer und ich weiß das noch auch immer, die Chefredakteure mit diesen drei Vorzimmerdamen, die immer gesagt haben, der ist nicht erreichbar gerade. Da dachte ich mal, was macht der denn den ganzen Tag, dass es so wichtig ist? Und da dachte ich, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann bin ich völlig durchgedreht, weil ich zum einen sehr einfach nicht hinterherkam mit den Terminen und zum anderen alle Leute immer direkt ihr Anliegen an dich platzieren. Und ich irgendwann gemerkt habe, wie so ein Türsteher, der sagt, ich nehme dir was ab, das ist sinnvoll. Und ich hatte auch am Anfang, war ich so, ach, ich bin ja so unkompliziert und bei mir kann das jemand so nebenbei mitmachen.
Bloß nicht schwierig.
Genau, ich bin ganz unkompliziert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich bin nicht unkompliziert. Ich habe irgendwie so unterschiedlichste Menschen in meinem Leben, die irgendwie priorisiert und in Anführungszeichen kategorisiert, also wer ist Künstler, wer ist Kollege, was sind irgendwie Kundenthemen, also du musst ja als Assistenz einschätzen können, auch wie priorisierst du Dinge. Und ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben, weil ich war dann einmal mit der Kollegin, das war irgendwie eine junge Kollegin, wo ich gesagt habe, ach komm, das kannst du auch so nebenbei machen, ich bin eh so unkompliziert. Und dann war ich in einem Meeting gesessen mit einer ganz, ganz jungen Podcasterin, die ein Kollege zu mir geschickt hatte und gemeint hat, du musst die kennenlernen. Und der Termin hieß aber Rücksprache Vermarktung. Und ich war so genervt von meinem Vermarktungskollegen an dem Tag, dass ich die völlig angepflaumt habe, dann 10 Minuten geschwiegen habe und nach 10 Minuten dann nur so meinte, ja, kommt hier noch jemand? Und sie war so, nee, ich weiß nicht, wer noch kommen soll. Und dann war ich so, du, wenn ihr hier Termine einstellt, dann schaut bitte, dass ihr auch da seid. Und hab da einfach aufgelegt. Oh, yeah. Und dann rief mich der Podcaster an, der sie empfohlen hatte, und meinte es immer, Miri, ich kenne dich so gar nicht. Die hat mich gerade angerufen und meinte, du bist in den Termin gekommen, hast sie irgendwie angepflaumt, hast dann 10 Minuten geschwiegen und bist dann gegangen. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, wenn ich gewusst hätte, wer das ist, dann, ne? Ach, ja, und so dachte ich, ey, meine Kollegen, die tauchen ja einfach nicht auf. Was ist das für eine Nummer? Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche eine gute Assistenz, jemand, der mir wirklich richtig inhaltlich hilft.
Ja.
Und das ist kein Statussymbol, das ist einfach überlebenswichtig.
Mhm, mhm. Ja. Und hast du Statussymbole, die du auch so benennen würdest und die vielleicht wichtig sind oder auch unwichtig, die du dir...
Ich weiß gar nicht. Also Statussymbole im Sinne von Luxus habe ich eigentlich relativ wenig. Ich habe irgendwie mal ab und zu irgendwie so einen schönen Schal oder sowas, wo ich sage, ach, das ist, habe ich mir gegönnt, aber ich habe kein Auto, ich habe irgendwie, ich reise zweite Klasse, ich habe irgendwie so gar nicht so das eine Statussymbol.
Also die sind auch nicht wichtig?
Nee.
Das, um sozusagen zu zeigen, das habe ich erreicht, so wie man sagt, weiß ich nicht, der Makler sollte mit einem ordentlichen Auto vorfahren, damit der Kunde denkt, oh, der hat schon viele Häuser verkauft, bei dem bin ich ein gut. Also sowas. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob ich da steinzeitlich denke.
Nee, ich glaube, es ist viel mehr Understatement geworden. Ich glaube, vielleicht ist das neue Statussymbol kein Statussymbol mehr zu haben.
Ah, ja, ja, ja.
Also natürlich, du hast, aber dass ich jetzt ein Handy habe, wobei das ist auch nicht das Neueste, das ist halt, weil das Handy mein Arbeitsgerät ist oder aber...
Mein Sohn hat leider auch eins, das zählt nicht als Statussymbol.
Ja, aber vielleicht ist dieses Understatement das neue Statussymbol. Weil natürlich gerade mit meiner Rolle, so mit Nachhaltigkeit und so, ich kann auch jetzt irgendwie, dickes Auto wäre jetzt so ein bisschen unpassend. So. Ja. Also mal abgesehen davon, dass ich auch nicht wüsste, wo ich parke in Berlin.
Chauffeur.
Genau.
Der dann immer noch um den Block fährt, so lange, bis du geduscht hast.
Aber dafür bin ich dann wieder nicht schwierig genug. Da wäre ich dann die ganze Zeit, Entschuldigung, wollen Sie noch einen Kaffee? Das ist doch jetzt ganz unangenehm, dass Sie hier jetzt warten müssen.
Ja, dann muss der Chauffeur auch noch einen Parkplatz suchen, nur damit er bei dir einen Kaffee trinken kann. Genau. Du hast, finde ich, eine ganz interessante Ansicht zum Thema Loyalität.
Mhm.
Das ist, anders jetzt als Ehrgeiz und Macht, für mich ein positiv konnotiertes Wort. Ich finde aber ganz interessant, was du dazu geschrieben hast. Kannst du es mir nochmal sagen?
Ja, ich habe so the dark side of Loyalität entdeckt, weil ich finde, Loyalität ist so ein sehr positiv konnotiertes Wort. Man ist gerne loyal. Ich bin eine loyale Freundin, eine loyale Kundin, eine loyale, alles loyal. Und irgendwann merkst du, was bedeutet eigentlich loyal? Und das ist sowas, ohne sozusagen, ich bleib bei dir, ohne Fragen zu stellen.
Troll doof eigentlich auch.
Troll doof, ja. Und das hatte Alice Hastas zu mir gesagt im Gespräch, dass das ja auch ein sehr rechtes und fast schon faschistisches Prinzip ist, sozusagen, ich bin da und ich stehe stramm, egal ob das Sinn macht oder nicht.
Ja.
Und dass Solidarität eigentlich das viel bessere Prinzip ist, zu sagen, ich bin loyal mit meinen engsten Freunden, mit meiner Familie, vielleicht auch mit meinem Arbeitgeber, aber sonst bin ich solidarisch und sage, du, ich stehe dir zur Seite, aber ich stelle auch Fragen.
Ja. Ah, ja.
Und dieses Dinge hinterfragen und sich vorbehalten, zu sagen, nee, da möchte ich nicht mitmachen, das finde ich eigentlich was sehr Positives. Und Loyalität, so wie ich es dann auch, wie gesagt, nachdem Alice mich auf dieses Wort nochmal aufmerksam gemacht hat, finde ich, ist Loyalität ein Prinzip, was vom Fragenstellen abhält. Mhm. Und dieses Stand-by-your-man-Prinzip, sozusagen als Frau, du bist, steh bei deinem Mann und... Ne,
fraglos.
Blind, fraglos, genau.
Ja, ja.
Dass man sagt, nee, es ist schon gut, Fragen zu stellen und zu hinterfragen und vielleicht auch zu sagen, nee, da möchte ich dann jetzt nicht mehr mitmachen.
Ja, und dann ist man nicht illoyal, sondern man stellt fest, dir möchte ich nicht mehr folgen auf diesem Weg. Ja.
Genau. Und das ist eigentlich was sehr Positives.
Ja, das fand ich ganz interessant, dass Loyalität ja auch so ein blinder Gehorsam sein kann.
Oder genau.
So, ja.
Und dass, wenn wir jetzt sagen, wenn du zu vielen Leuten oder Organisationen gegenüber loyal bist, dass das eigentlich nicht so positiv ist.
Ja. Fällt darunter auch so ein bisschen dieses Gefallen wollen um jeden Preis, über jeden blöden Witz lachen. Man, ich glaube, du kennst, hast es auch beschrieben, so Situationen, wo Männer dann in dem Fall, weiß nicht, so abwertende Bemerkungen machen oder echt fragwürdige Witze und man so hilflos kichert und irgendwie mitmacht, ob schon man einfach eigentlich denkt, wo bin ich hier gelandet? Ich müsste auf den Tisch hauen und sagen, aber dann heißt es, ach komm, jetzt hab dich doch nicht so. Bist schwierig oder verstehst keinen Spaß.
Genau.
Ich habe im weiteren Bekanntenkreis auch so einen Typ, der immer die unmöglichsten sexualisierten Sprüche macht.
Ja.
Und dann immerhin lache ich jetzt nicht mehr, sondern mache nur noch so ein gequältes Grinsen oder versuche mit dem Spruch zu kontern. Aber eigentlich müsste ich sagen, weißt du was, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, lass das bitte.
Genau.
Aber dann möchte ich den mal hören. Du verstehst auch keinen Spaß mehr.
Genau.
Oder so bin ich doch.
Ja.
Wie kann man sich da irgendwie gut zurechtfinden?
Ja, das ist auch so ein Tagesformthema.
Ja.
Ne? Also an manchen Tagen kann man das sehr gut, weil das Problem ist, die Konfrontation ist nicht immer der ideale Weg. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, also es gibt Sprüche, vor allem rassistische Sprüche, wo du sagst, sag mal, also ich gehe, ne, das höre ich mir nicht an. Aber es geht.
Hast du sowas erlebt?
Ja, also immer wieder, dass irgendjemand halt jetzt nicht im beruflichen Umfeld, aber du hast das ja immer mal wieder, dass irgendjemand so einen Spruch bringt oder Worte sagt wie das N-Wort oder so, wo ich so sage, so ey, sorry, aber da will ich jetzt gar kein Teil mehr von sein.
Mhm.
Auch ich finde das ganz spannend, im Freundeskreis haben wir viel so über das Donaulied und so. Kennst du dieses Donaulied, wo es ja um die Vergewaltigung einer jungen Frau geht, die dann noch geschwängert wird?
Ja.
Und das haben wir früher auf Volksfesten gesungen, wir haben da nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, die Frage ist immer, schaffst du es zur Reflexion anzuregen? Gehst du in den Konflikt, wissen, dass es vielleicht dann die Situation sprengt?
Ja.
Oder, und das ist das, was dieses Perfide an dem, was du ja auch beschreibst, dass du dann die bist, die als schwierig oder als unpassend oder
hab dich doch mal nicht so.
Ja. Genau. Und mir hilft es manchmal zu sagen, also wenn ich das mitkriege, zu sagen, ey, wie wär's, wenn so jemand so über deine Frau spricht oder deine Tochter, wie würdest du dich da fühlen? Also diese persönliche Betroffenheit so ein bisschen versuchen zu schaffen.
Aber
ich finde, das, was du sagst, dieses Nicht-zur-Verfügung-Stehen, ist manchmal schwerer, als man denkt, weil man will ja so gern dazugehören in der Gruppe.
Ja.
Und das ist das, was ich dann später beschrieben habe mit dieser internalisierten Unterdrückung, dass ganz oft die Frauen, die es nach oben geschafft haben, und das gilt auch für andere Minderheiten, auch für schwarze Menschen wurde das in einer Studie, die ich zitiert habe, belegt.
Frauen sind aber keine Minderheit. Also sie sind eine Minderheit in der Führungsetage.
In dem Kontext die Minderheit, genau.
Ja.
Dass du es natürlich merkst, ich muss mich ein Stück weit anpassen, um mitzukommen. Wie ich es auch gesagt habe, am Anfang trägst du den Hosenanzug, weil du dir das noch nicht rausnehmen willst. Und dann irgendwann checkst du, okay, so kann ich die Grenzen ein bisschen schieben, dass es für mich passt. Aber dass du manchmal einfach nicht das Standing fühlst oder merkst, es würde mir hier schaden, jetzt was dagegen zu sagen. Und das ist der Moment, wo wir Allies brauchen. Und ich habe zum Beispiel meinen Chef, der über sich selber auch sagt, er ist Feminist, der hat in der Runde einmal, es war letztes Jahr, hat jemand irgendwas über mich und schafft die das und irgendwie zwei Bereiche, hat er gesagt, würdest du das jetzt auch fragen, wenn das ein junger Mann wäre? Und dann dachte ich, das brauchen wir. Also als Mitglied der Mehrheitsgruppe in dem Kontext, das ist Allyship und deswegen ist das so wichtig, dass Männer eben sagen, ich bin auch Betroffener, ich bin nicht Täter, also ich bin nicht Opfer, sondern ich bin ein Teil dieses Wandels.
Wie viele Frauen sind dir begegnet, die den Hosenanzug nicht ausgezogen haben, die sich so sehr angepasst haben, dass sie irgendwann selbst abfällig sprechen über Frauen oder einfach immer weiter darüber lachen und zu schlechteren, noch schlechteren Männern geworden sind?
Immer wieder. Also ich glaube, gerade in der Businesswelt siehst du die immer wieder und du musst ja auch sagen, nur weil du eine Frau oben hinsetzt, heißt das nicht, dass die automatisch Frauen fördert. Also es gibt Unternehmen und gibt es ja nachzuschauen an vielen Stellen, wo weibliche CEOs nur Männer befördert haben, weil sie gesagt haben, boah, diese typisch, ne, also sich sogar gegen das eigene Geschlecht positioniert haben, um vielleicht auch Akzeptanz zu erhöhen. Die gibt es immer wieder und es ist auch weiterhin so.
Also eine Einzigartigkeit vielleicht auch zu haben.
Ja, ja.
Man kann ja auch stolz sagen, ich bin die einzige Frau.
Genau, der Schlumpfine-Effekt heißt das. Ja, zu sagen, ich bin die Schlumpfine und ich bin hier mit meinen Jungs.
Ja. Ja.
Und ich habe das Gefühl, es ist was, was sich gerade total wandelt. Trotzdem merke ich schon, dass Frauen mit anderen Frauen immer noch sehr hart ins Gericht gehen. Also im Sinne von Stereotype, du bist zu laut, du bist zu bunt, du bist dies. Also dass Frauen über andere Frauen, also Lästern ist nach wie vor ein Thema.
Ja.
Aber dennoch steigert sich das Bewusstsein für diesen Netzwerkeffekt. Zu sagen, das, was Männer von mancherlei Hinsicht auch natürlich haben, Thema Studentenverbindungen, wo nur Männer rein dürfen und so weiter, zu sagen, was haben wir als Frauen nicht? Wir müssen uns pushen, wir müssen uns supporten, wir müssen uns Netzwerk sein.
Das heißt praktisch Hosenanzug und Anpassung bis zu einem bestimmten Punkt und dann kann man zeigen, wie man wirklich ist, was für eine Frau in einem steckt.
Es kommt, glaube ich, total aufs Umfeld an. Mhm. Also bei mir ist das so, wenn bei mir jemand neu ins Team kommt oder auch eine Führungskraft wird, die wissen, dass sie keinen Hosenanzug anziehen müssen. Blöd gesagt, weil ich es auch nicht mache. Also ich trage schon mal einen Hosenanzug.
Aber, Hosenanzug ist bildlich gesprochen genau. Für die Anpassung an männliche Strukturen.
Genau, genau. Und aber weil die auch merken, dass ich das vorlebe und dafür auch honoriert werde.
Ja.
Und zum Beispiel mein Chef wiederum lebt es auch vor und wird dafür honoriert. Also ich glaube, wenn du beobachtest, da gibt es Leute, die machen das. Und das muss doch nicht mal in der eigenen Firma sein. Deswegen sind diese Role Models so wichtig. Also Tijan Unaran zum Beispiel, die ja mit Global Digital Women dieses Thema zieh dich bunt an, trag Lippenstift. Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen. Das sind Role Models, die so empowern zu sagen, weißt du was, ich trage heute den Lippenstift. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen. Also
Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen. Bei mir schon, weil ich die ganze Zeit immer nur denke, oh Gott, ich habe bestimmt Farbe an den Zähnen.
Das stimmt, aber das ist Tijans Satz, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn, ich zitiere ihn mal. Ja. Ja, das ist
ja,
wichtig,
gut, aber Role Models sind hilfreich. Wenn es sie aber noch nicht gibt, muss man sein eigenes werden. Und das ist ein harter Weg vorbei an vielen Männern und Patriarchen. Ich wüsste gerne, uns trennen ja gut 20 Jahre, gibt es eigentlich auch sowas wie junge, alte, weiße Männer?
Ja, auch junge, alte, weiße Männer im Körper von Frauen. Also ich mag ja diesen Begriff alte, weiße Männer nicht. Zum einen, weil er finde ich, ageist ist. Ich finde das irgendwie doof, eine Gruppe als alt zu bezeichnen pauschal. Aber auch, weil er so überstrapaziert ist irgendwie in der Diskussion. Aber es gibt, wenn man damit sozusagen diesen Stereotyp des eher konservativen, eher auf den Erhalt des Status quo bedachten, alles andersartige ablehnenden Menschen denkt, das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es ist verführerisch, wenn du Teil einer Mehrheitsgruppe bist, dass du nicht zu sehr dagegen schießt, weil du damit auch dein eigenes Leben schwer machst, ganz pragmatisch gesagt. Aber ja, ich glaube, das gibt es in jeder, unabhängig von Geschlecht und Alter, gibt es diese Denkmuster.
Wird es nicht mal weniger?
Ich hoffe, dass es weniger wird. Ich meine, gerade sehen wir schon, dass sich was tut. Und wir sehen, wie gesagt, auch, dass bewusster befördert wird, gefördert wird. Auch wenn der Großteil der Vorstände zum Beispiel, wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben, über Headhunter kam. Also wir sehen, dass der weiblichen Vorstände, wir sehen, dass Unternehmen das noch nicht selber hinkriegen, Frauen zu fördern, aber zumindest helfen Headhunter jetzt nach. Also wir machen Fortschritte, auch bei der Emanzipation der Männer im Sinne von Care-Arbeit. Dass wir einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Rollenbilder nicht einfach sind, sondern dass wir sie gestalten können.
Ich habe ja zwei Söhne. Ich wüsste gar nicht, dass die noch eine Vorstellung haben, was für Frauen nicht möglich ist oder nicht in Frage kommt.
Ja, es ist interessant. Ne? Man denkt das immer, dass die junge Generation das viel weniger hätte. Und trotzdem kommst du dann auf den Arbeitsmarkt und du siehst, dass sie doch wieder klassische Rollenbilder fallen.
Ja, ja.
Oder ich beobachte das auch in meinem Freundeskreis. Also wie du sagst, 90er Jahre geboren, bei der Hochzeit alle den Namen des Mannes angenommen, alle zu Hause geblieben. Wo du
dir deinen Freundin?
Also jetzt in meinem, so aus Bayern.
Ja.
In Berlin, die sind noch nicht mal ansatzweise beim Thema Kinderkriegen angekommen.
Ja.
Aber das ist, finde ich, schon spannend, dass du denkst, diese Muster, irgendwie gibt es vielleicht sogar an manchen Stellen eine Rückkehr zu diesen Mustern, was ich mir vielleicht auch durch diese Krisen, wir leben in dieser unsicheren Zeit, zu sagen, komm, jetzt lass mal nicht zu viel verändern gerade.
Findest du es spannend oder super ärgerlich? Und
Je nach Tagesform.
Also ich möchte nicht deine Freundin sein, heiraten und den Namen des Mannes annehmen. Nee, den ärgere mich, ich will nicht vorstellen.
Nee, ich bin so, du, Wahlfreiheit. Also Chancengleichheit bedeutet, jeder hat die gleichen Chancen. Das, was ich halt, wenn ich merke, dass es unglücklich macht. Also das ist das, wo ich manchmal gerne zu auffordere, mehr zu fordern, wo ich sage, du kannst, dein Mann hilft dir nicht im Haushalt, das ist auch sein Haushalt, und dein Mann hilft dir nicht mit dem Kind, das ist auch sein Kind, das ist sein Job, sich um die Spülmaschine zu kümmern. Aber
mir fehlt gerade so ein bisschen deine Empörung darüber, dass Frauen studieren, gute Noten haben und sich dann rausziehen mit einem anderen Namen, sozusagen Decknamen.
Genau, das ist das, weswegen ich habe meinen Namen nicht abgegeben, weil ich dachte, ich habe so lange jetzt dran gearbeitet, dass Leute sich meinen Namen merken. Ich kann den doch jetzt nicht weggeben. Aber das war so meine persönliche Entscheidung. Also ich bin weniger empört als erstaunt und beobachte das und denke trotzdem, dass auf Dauer ein gesellschaftlicher Wandel passiert. Aber wie du auch schon sagtest, 132 Jahre ist eigentlich gar nicht so lange, wenn du die Timeline davor siehst.
Ja.
Also wie gesagt, vor 10.000 Jahren hat es angefangen. Dass es dann jetzt länger als 30 Jahre dauert, ja, hätte man vielleicht auch sich denken können.
Mein Mann lässt fragen.
Oh.
Ich habe diese Rubrik ab und zu, wenn wir uns gerade gut verstehen, dann sage ich ihm, schick mir mal ein paar Fragen zum Thema Karriereerfolg.
Ja.
Verbessert Erfolg den Charakter oder radikalisiert er dessen unheimlichste Seiten?
Oh, das ist lustig, weil ich mir diese Frage tatsächlich in regelmäßigen Abständen stelle. Nicht jetzt über mich selbst, sondern weil ich so beobachte, dass manchmal erfolgreiche Menschen, und das ist natürlich die Medienbranche ein Fest, um das zu beobachten, dass manchmal erfolgreiche Menschen so verrückt werden. Und dann denke ich, warst du schon so? Und bist deshalb, also im Sinne von so verrückt, im Sinne von einfach sehr viel Raum einnehmen, so quasi, ach, ich mache, was ich will und ich komme zu spät und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann gehe ich da nicht hin.
Also rücksichtslos.
Und rücksichtslos, ja. Und dann denke ich mir, warst du so oder bist du so geworden? Also hast du den Raum geschaffen, weil du so bist, oder hat sich der Raum ergeben und dann wurdest du so?
Ja.
Ich kann es so schwer sagen, weil ich Erfolg, und das ist, ich bin so chronisch unglücklich im Sinne von, dass ich immer, wenn ich irgendwas erreiche, dann fühlt sich das gar nicht mehr so krass an.
Schrecklich, das kenne ich auch. Das nervt mich aber an mir. Total. Dass ich immer denke, wenn ich was erreicht habe, kann es ja nicht so schwer gewesen sein.
Genau, das habe ich total. Ich denke immer, das ist alles nicht so krass. Auch jetzt so ein Buch, ich dachte, andere haben auch schon Bücher geschrieben, dann ist es auf irgendeiner Liste, dann denkst du, es war jetzt aber auch nicht Nummer 1. Ne? So, ne? Also das ist so. Und wenn es Nummer 1 ist, dann denkst du dir, es war jetzt aber mal 2 Wochen Nummer 1. Also krass ist das jetzt auch nicht. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich wahnsinnig erfolgreich bin, weil ich immer so denke, ich mache halt irgendwie meinen Job und mach das gut.
Dann hat der Erfolg ja gar keine Chance, dich zu verändern, weil du nicht als solchen empfindest.
Ja, und ich würde auch behaupten, dass ich mich so jetzt so von der Persönlichkeit her gar nicht, also man entwickelt sich, aber so die Grundwerte und so sind, glaube ich, gleich.
Nee, du kannst dich ja nicht verändern, du hast ja auch im Grunde keinen Erfolg.
Genau. Ich mache einfach nur irgendwie einen Job aber vielleicht ist auf der einen Seite ein guter Freund von mir hier, der auch bei Grunon arbeitet, der sagt immer, du bist immer so rastlos oder du bist so unzufrieden. Da habe ich gesagt, ich weiß aber nicht, wie ich da rauskommen soll, weil, wie gesagt, ich habe genau dieses Gefühl, das du beschreibst, auch immer.
Das heißt, der erreichte Erfolg reicht dann nicht oder ist nicht so befriedigend, wie man sich das vorher vorstellt.
Oder du spürst den Druck der Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Aufgabe bekommen habe, einen neuen Bereich aufzubauen, da habe ich nur gesehen, okay, wie kriegen wir das hin, wie schaffen wir das, wir haben hier unser Ziel, wie erreichen wir das. Also ich habe nur die Verantwortung und den Druck gespürt, aber nicht jetzt so das Gefühl, oh, ich habe jetzt irgendeinen Titel oder ich habe jetzt irgendwie einen Gehaltssprung gemacht. Das hat sich nicht so krass angefühlt wie dieses Gefühl von, okay, wie kriege ich das jetzt hin?
Ja, ja.
Und also, das kann ich nur jetzt für mich selber sagen, dass ich das nicht beantworten kann, weil ich mich nicht so wahnsinnig erfolgreich empfinde. Aber wenn ich das sehe, dass manchmal erfolgreiche Leute so spleenig, vielleicht ist das Thema, so spleenig werden. Ja. Ich glaube schon, dass Erfolg einen Raum eröffnet, in dem du dich als Mensch entscheiden kannst oder vielleicht auch nicht reinzuwachsen, der dann vielleicht so ein bisschen als vielleicht auch negative Entwicklung eines Charakters
gesehen. Du formulierst das so freundlich. Ich finde schon, dass Macht auch immer zu Machtmissbrauch einlädt, wenn sich ein schlechter Charakter darunter verbirgt.
Absolut.
Und ich glaube, dass man das auch an sich vielleicht erst entdeckt. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich mit viel Macht umgehen würde, ob ich damit so gut wäre. Ich weiß es gar nicht.
Ja, also ich glaube, ich würde immer nur die Verantwortung und den Druck spüren im Sinne von, okay, jetzt habe ich diese Aufgabe bekommen, ich will das jetzt gut machen. Aber ich meine, Machtmissbrauch gibt es ja auch in der Medienbranche das ein oder andere Beispiel. Ja. Ich frage mich immer, ich hätte da viel zu viel Schiss, irgendwie erwischt zu werden. Ich bin sogar bei meinen Reisekosten so, dass ich irgendwie, wenn ich noch ein Cappuccino privat, dass ich dann irgendwie das noch selber zahle und so. Ich will immer so mir nichts zu Schulden kommen lassen.
Ja, aber ich denke, dass der Machtmissbrauch dann auch oft einhergeht mit dem größenwahnsinnigen Gefühl, ich missbrauche meine Macht gar nicht, sondern ich übe sie aus.
Genau, also, ist mein natürliches
das
Recht.
Gar nicht das bewusst. Genau, mein natürliches Recht, so wie du das harmlos schilderst, also ich komme halt zu spät.
Genau.
Zeit ist kostbarer als deine.
Genau.
Ist ja rücksichtslos. Also da fehlt dann, glaube ich, manchmal das Bewusstsein.
Total. Also ich glaube, manchmal sich was rauszunehmen, im Sinne von zu sagen, boah, ich habe heute irgendwie, zum Beispiel manchmal habe ich so Wochen, da bin ich irgendwie bis nachts um eins unterwegs jeden Tag und dann nehme ich mir raus, um Freitagnachmittag zum Friseur zu gehen. Mhm. Und dann denke ich, und ich gehe jetzt um 15 Uhr und dann lasse ich mir 4 Stunden lang Foliensträhne reinmachen. Und das fühlt sich für mich so an, das nehme ich mir jetzt raus, weil ich eben nicht diesen kontrollierenden Chef habe, der sagt, hast du denn deine Präsentation schon fertig?
Ich finde, es fällt nicht unter Machtmissbrauch.
Ich denke auch, es ist noch in der Zone drunter.
So, nächste Frage aus dem Patriarchat. Heißt Erfolg haben, dass viele Menschen große Mühe darauf verwenden, einen abzuschießen?
Auch, ja. Also Erfolg heißt, du wirst zur Projektionsfläche für was? Dass du plötzlich wahrgenommen wirst, weil dir was zugeschrieben wird, was positiv ist erstmal, dass du irgendwas hingekriegt hast. Und wenn es ist, dir ohne Können etwas zu erschleichen, auch das ist ja was dir dann zugeschrieben wird. Und dann gibt es Menschen, die sind einfach mal pauschal dagegen und haben ein ganz großes Interesse davon, dich scheitern zu sehen, weil sie dann sagen, schau, so krass war die gar nicht, die war gar nicht so gut. Ich hatte das auch am Anfang seltsamerweise, dass ich oft dieses Gerücht hatte, das heißt oft, das kam jetzt ein, zwei Mal vor, aber dass ich sozusagen durch irgendwelche privaten Beziehungen irgendwelche Jobs bekommen hätte, wo ich immer gesagt habe, so, aber jetzt, also wie kommt ihr denn da drauf? Nur weil ich eine Frau bin und der Chef ein Mann, ist da automatisch irgendwie, also es gab auch keinerlei Anhaltspunkte dafür.
Ja, ja, ja.
Aber wo du dann merkst, Leute wollen dich halt irgendwie schlecht reden und vielleicht ist das auch, um zu erklären, okay, du hast das geschafft und ich nicht, deswegen es muss irgendeinen Grund geben, der nicht sein kann, dass du was kannst, weil das würde schlecht auf mein Selbstwert abschaffen.
Selbst zu entlasten.
Genau, so eine Selbstentlastung. Ja, ja. Genau. Schlecht reden, ja.
Ich glaube, das würde mich auch, abgesehen vielleicht auch vom einen oder anderen fehlenden Talent, abschrecken an so einer Karriere, wie du sie machst, dass man doch auch viel mit Neid und Missgunst und sozusagen den dunklen Seiten der Menschen zu tun hat.
Aber das kennst du doch auch als Autorin, dass man sagt, ja, ist das Buch wirklich so gut? Oder also, dass das so in Frage gestellt wird?
Ja, aber ich arbeite ja nicht mit jemandem zusammen, der das tut. Also die kommen mir nicht so nah. Das sind dann irgendwie Kritiken, die ich lesen kann oder nicht.
Ja.
Aber das Umgebensein von Menschen, denen man nicht vertrauen kann.
Das kann man aber, dem kann man sehr gut entgegenwirken, indem man sich einen Kreis von Menschen schafft, denen man vertraut.
Ja.
Und auch sagt, auf wessen Meinung gibst du wie viel. Also so wie du, wenn du die Kritiken durchliest, sagst, okay, das ist irgendwie crazy person, da gebe ich jetzt gar nichts drauf. So kannst du auch sagen, ich habe meine...
Das ist mir nicht gegeben.
Ja?
Also wenn ich die lese, dann nehme ich auch jede total ernst und leise sehr. Ich kann nicht so irgendwie, ach, weg mit Schaden. Deswegen lese ich es tunlichst nicht. Das geht mir dann alles zu nah.
Das verstehe ich.
Aber,
ne, dass du so einen Referenzwert, wo du sagst, ihr seid mir wirklich wichtig. Und ich habe, würde ich mal sagen, so, ich habe relativ viele Leute, die mir echt wichtig sind, auch bei uns in der Firma, weil ich ja auch schon so lange da bin und ich bin da irgendwie so groß geworden, als Praktikantin beim Stern angefangen und so, weißt du. Und es gibt da echt viele Leute, die mir wichtig sind und auf die gebe ich was. Und andersrum bin ich dann bei anderen so, du, dann halt nicht.
Und je höher man steigt, desto mehr kann man sich natürlich auch ein Umfeld schaffen, in dem man sich wohlfühlt.
Genau. Wobei du natürlich auch immer schauen musst, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wer ist dann noch an dir als Person interessiert und wer ist an der Rolle interessiert, die du ausfüllst. Also da denke ich manchmal drüber nach, wenn ich jetzt diesen Job nicht mehr hätte, was kann immer passieren, gäbe es dann Leute, die gehen würden? Also so diese grundsätzliche Frage, bist du sozusagen wegen mir da, weil du mich toll findest oder bereichernd oder lustig oder was auch immer? Oder bist du da durch diese Nähe zu Gestaltungsraum? Oder auch, weil man sagt, ist ja auch ein Thema, weil es irgendwie für dich gut ist, wenn wir zwei in Verbindung sind.
Ist das eine schlechter als das andere?
Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen weniger ehrlich an. Also ich habe jetzt gar keine konkreten Anhaltspunkte, dass ich da irgendwie irgendwelche Befürchtungen hatte. Aber ich habe das schon gesehen bei Leuten, die sehr, sehr groß waren, sehr viel Einfluss hatten und die dann diesen Job nicht mehr hatten, dass dann plötzlich die Anrufe, die sie bekommen haben, deutlich weniger wurden. Und das, denke ich, ist halt die Frage, ist es eine menschliche Verbindung oder ist es einfach eine Verbindung aufgrund von der Rolle?
Aber du legst doch gar nicht unbedingt Wert auf die menschliche Verbindung.
Doch, das ist
total. Du kannst doch da aber so gut trennen und sagst, du bist doch da in erster Linie auch in deiner Rolle.
Das aber jetzt von mir über schwere Entscheidungen und Trennungsgespräche und so. Ich finde schon wichtig, dass du menschliche Verbindungen hast, ehrliche. Nicht jetzt 150, aber dass du sagst, das sind die Leute, mit denen habe ich eine ehrliche, authentische Verbindung, mit denen habe ich vielleicht sogar eine Loyalität zueinander.
Das heißt, würdest du erwarten, dass die gehen, wenn du gehst?
Nee, das nicht.
Aber dass sie dich nicht fallen lassen.
Genau. Wen lässt man, wer ist, mit wem ist man auf welcher Ebene so ein bisschen verbunden? Aber ich glaube auch, dieses Thema Erwartungshaltung an andere Menschen, das ist was man immer wieder so ein bisschen austarieren muss, im Sinne von wem erwartet man was und wo sagt man, du, irgendwie, wir haben ein Arbeitsverhältnis und das ist völlig okay.
Nächste Frage. Sollte wer Erfolg erringen will, sich möglichst so benehmen, als ob er ihn schon hätte?
So das Fake it till you make it?
Ja.
Das funktioniert leider erstaunlich gut oder vielleicht auch zum Glück. Ich glaube, es kommt drauf an, wenn du wirklich Tatsachen fakest, dann ist das ja schon, vielleicht ist das dann auch strafbar, aber dann ist auf jeden Fall Lüge, da würde ich jetzt davon abraten, aber sich manchmal vorzustellen, dass man ein bisschen krasser wäre, als man ist, das hilft auch.
Ja.
So ein bisschen sich vorzustellen, also es gibt ja dieses Ding, wenn du auf eine Bühne gehst, stell dir alle nackt vor. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich noch nie alle nackt mir vorstellen wollte.
Sehen,
genau, also aber zu sagen, ich stelle mir vor, dass ich es irgendwie drauf hätte auch und mache damit meinen Selbstzweifel so ein bisschen kleiner, das ist schon auch gut.
Du stellst dir vor, dass es gelingen wird.
Ja, ich denke so, was ist denn so viel Stress? Ist doch auch nur eine Bühne und ist doch auch nur irgendwie XY.
Was heißt denn nur eine Bühne?
Ja, also nur, dass du Dinge kleiner redest.
Kleiner reden. Und das kannst du dir glaubhaft?
Ja.
Kleiner reden? Auch toll.
Ja. Ich kann allgemein so die Welt so ein bisschen auch hoch und runter priorisieren an manchen Stellen.
Das ist sehr hilfreich.
Ja.
Ich nehme immer alles zu wichtig, eingeschlossen mich selbst.
Wirklich?
Ja, total. Ja, deswegen neige ich auch zu Ängsten und Lampenfieber, weil ich es, ich finde, Lampenfieber ist ja so eine Mischung aus Selbstüberschätzung und aber auch mangelndem Selbstbewusstsein. Das ist eine ganz ungute Mischung.
Ja, Lampenfieber, das kenne ich gar nicht mehr.
Überhaupt nicht. Du schreibst ja auch, man könnte dir morgen sagen, halt morgen einen Vortrag in der Elfi und du stündest auf der Bühne.
Ja, aber ich denke auch immer, und das ist vielleicht sozusagen diese, wo ich mir so denke, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
Oh, da kann ich dir aber ganz viel, stundenlang könnte ich jetzt darüber sprechen.
Ja, aber ich glaube so, aber so sich zu denken, du, irgendwann ist zu Ende und dann, wenn es bis dahin eine gute Reise war, ist doch schön.
Ja, toll, wenn mir das gelänge. Wäre ich 10 Jahre jünger als du und stünde am Anfang meiner Karriere und du hättest jetzt auch tatsächlich, wie jetzt auch wirklich nur noch ein paar Minuten Zeit, mir zwischen Tür und Angel ganz kurze Ratschläge zu geben. Ich erinnere mich nämlich, dass ich diese Situation mal hatte, als ich 20 war und mir eine Kollegin sagte, schreib über das, was du liebst.
Ja.
Das war für mich war ein totales Aha-Erlebnis. Deswegen, ich weiß nicht, natürlich ist es von der Person abhängig und von dem Weg, den man gehen möchte. Trotzdem gäbe es so ein paar Sachen, die du einer jungen Frau
die am Anfang ihres Weges steht, mitgeben würdest?
Ich würde mitgeben, beschäftige dich mit dir selbst. Also dieses Thema nach außen schauen und wen gibt's und wie muss ich wo sein und muss ich einen Hosenanzug anziehen oder nicht, das sind, finde ich, der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, wer bist du? Und das, wie du sagst, was liebst du? Was kannst du richtig gut? Damit man nicht so dem nacheifert, was man alles sein könnte, sondern sich wirklich überlegt, was ist mir wichtig? Und da kommt auch das Thema Werte ins Spiel, zu sagen, welche Werte sind für mich unverhandelbar? Wann verlasse ich den Raum? Ja. Wann bin ich bereit, auch mal kurz den Mund zu halten und bloß ein bisschen die Augen zu verdrehen? Mhm. Und da kommt wieder das Thema, was bedeutet für mich eigentlich Karriere? Also bedeutet es für mich Macht und Geld? Bedeutet es für mich einen Dienstwagen? Oder bedeutet es für mich vielleicht zu sagen, ich kann so leben, wie ich will, ich kann gestalten, wie ich will? Also sich einmal zu beschäftigen damit, wer man wirklich ist. Und da ich bin ja ein Riesenfan von Therapie und von Coaching und ich finde, dass wir alle das machen müssen oder sollten, müssen ist ein doofes Wort, aber dass das total gut ist, sich einfach mit sich selbst zu kennen. Und das wünschte ich, dass ich mehr gemacht hätte, weil ich hatte immer so dieses, oh, ich will Opernsängerin sein und dann, oh, ich will Radiomoderatorin sein und dann, oh, ich will so sein wie, keine Ahnung, wie Managerin X und, ne, und dann aber irgendwann mal zu fragen, aber wer bist du denn?
Aber wie gut kann man sich selbst kennen, wenn man noch gar nicht so ein ausgeprägtes Selbst hat und selber noch auf der Suche nach einer Identität ist mit Anfang 20 oder
das
so.
Das stimmt, aber ich glaube, man kann schon so erkennen, was man kann und was man mag und da ist ja immer noch Raum, dass sich das entwickelt. Aber ich finde so diese Selbstreflexion, zu sagen, was will ich eigentlich machen, da habe ich viel zu wenig Zeit drauf verwendet.
Würdest du denn heute sagen, dass dieser Ausflug ins Gesangsstudium falsch war?
Nee, glaube ich nicht. Also das war auf jeden Fall auch jetzt Thema auf Bühnen stellen und so weiter. Ja. Und ich dachte, okay, viel schlimmer, als dass du das hohe C versemmelst vor 40 Leuten. Das wird's nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich kann es auch deutlich schlimmer werden. Aber dieses sich auf Bühnen stellen, dieses sich exponieren, dieses auch mit Kritik klarkommen, das war schon eine ganz gute Schule. Aber ich glaube, auch wenn man zurückschaut auf sein Leben, dann macht doch alles immer irgendwie Sinn. Oder die allermeisten Sachen.
Ich finde es nur so viel verlangt, am Anfang des Karrierelebens schon so genau zu wissen, wer man ist. Du hast selbst gesagt, eine Phase der Anpassung und des Scheiterns, des Versuchens gehört sicherlich auch dazu.
Total. Ich glaube, es ist halt sehr viel so, dass man natürlich auch gewissen Anforderungen gerecht werden will oder so sagt, so, oh, ich habe vielleicht ein Vorbild oder ich habe auch hier Thema, was kriegt man von seinen Eltern mit? Ich habe da irgendwie was, so solltest du sein oder das solltest du machen. Und ich glaube auch sozusagen diese Glaubenssätze der Eltern ab und zu mal zu hinterfragen.
Ja, ja.
Ist ja ein stetiger Prozess, der sich durchs Leben zieht. Aber das wäre so das, was ich, glaube ich, mir gewünscht hätte, dass ich mehr gemacht hätte.
Als junge Frau gibt es einen Standardsatz, den ich auswendig lernen sollte, wenn ich so einem blöden Typen begegne da oben.
Ich mag, dass die sind ja auch unten, die sind ja überall.
Ja, das stimmt, die sind ja überall.
Also ich mag den Satz, das finde ich jetzt ein bisschen irritierend. Ich mag das Wort irritierend sehr gerne. Nicht nur, weil ich finde, es ist irgendwie ein schönes Wort mit diesen zwei R. Aber ich finde auch, es drückt so was aus, was noch nicht so konfrontativ ist, aber zeigt, da gibt es ein Störgefühl. Und den Satz habe ich immer in meinem Köfferchen. Und wenn dann, ich war wieder so eine Sache, wo ich irgendwas, hat mich irgendwer übergangen, habe ich gemeint, du, ich bin ein bisschen irritiert von deinem Vorgehen hier gerade. Und das drückt schon eine gewisse Ernsthaftigkeit aus, aber es bleibt, es ist nicht so konfrontativ.
Ja, es ist sachlich, finde ich.
Also genau, so, sachlich,
nicht
genau.
Unfreundlich, distanziert, aber nicht unfreundlich und klingt aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, kann auch was, ja, so Abständiges. Ja. Bisschen von oben herab, aber gar nicht schlecht.
Aber das ist dieses Statuskommunikation. Also dieses Thema, welchen Status nimmst du ein in der Situation? Ja. Und ich, und das ist ein Frauenthema, habe immer dazu gedacht, eher so diesen tiefen, du, wenn's okay ist, würde ich noch was machen, wenn nicht auch fein, so eine Art.
Oh, ja,
ne?
Ja.
Also dieses in den Tiefstatus gehen, wo dann alle, da kommen wir wieder zum Anfang, denken, oh, das ist bestimmt die kleine Praktikantenmaus, die irgendwie ganz fleißig ist, aber weiß nicht, ob die irgendwas zu melden hat. Also auch sich selber manchmal zu zwingen, nicht so viele Worte zu benutzen. Weil ich offensichtlich sehr schlecht bin, wie man am Ende
ist. Aber das stimmt. Ich merke gerade im Umgang, ich habe ja leider doch auch sehr viel hier mit Männern zu tun, Mann und zwei Söhne, dass ich mich selbst schwäche durch diese ständige Gelaber.
Voll.
Statt einmal nur zu sagen, das und das ist so und so, weil nämlich, es könnte zwar auch, aber im Grunde genommen eigentlich.
Genau.
Und dann habe ich schon das so verwässert, was ich eigentlich sagen wollte.
Genau.
Dann nimmt mich keiner mehr ernst. Dann bin ich hier nämlich auch die Praktikantin.
Genau. Oder auch zu schweigen. Einfach zu sagen, du, ich bin irritiert. Und dann einfach mal kurz 30 Sekunden einfach nur zu starren.
Oh, ja.
Und dann zu sagen...
Also ich finde, du musst unbedingt Kinder kriegen.
Ja.
Wenn du das dann durchziehst, dann bist du eine Pädagogik-Königin.
Ich komme ja aus einer... Meine Mutter, der Sozialpädagogin, die war auch nie sauer, die war nur enttäuscht.
Oder den nächsten Podcast machen wir dann über Kinder.
Genau. Genau.
Ich danke dir sehr für
deinen
Besuch und für diesen wirklich wunderbaren Satz. Ich bin jetzt doch ein bisschen irritiert.
Ja. Ich hoffe, du warst nicht irritiert.
Nein, überhaupt nicht. Ich danke dir sehr. Jetzt muss ich nur noch den Ausknopf finden. Ach guck mal, wir haben gar nicht aufgenommen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.